Hallo, hier ist Patrick und ein kurzer Hinweis bzw. Entschuldigung vorweg für die mittelmäßige Aufzeichnungsqualität auf meiner Seite des Mikrofons in den kommenden 90 Minuten. Mein Aufnahmeequipment hat mich leider im Stich gelassen und ich konnte nicht alles retten. Also ist alles gerettet, aber ich klinge eben teilweise wie in eine Blechdose gesprochen, beziehungsweise in einen Toaster gesprochen, beziehungsweise in ein Galactica-Telefon gesprochen. Also will heißen, alles sehr, sehr analog und etwas knisterig, aber ich glaube, es tut, es schadet dem Gespräch nicht, dass ich sehr gelungen finde. Und wie immer hat es einen riesen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß beim Hören dieser Folge und möchte jetzt auch aus einer Mücke keinen zu Lohn machen, ist alles nicht so schlimm. Und ja, lasst mich die Gelegenheit nutzen, auf unser E-Mail-Feedback hinzuweisen per Mail an galacticapodcast@gmail.com für Kritik, Fragen, Ergänzungen und Lobhudeleien. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, von euch zu lesen und jetzt viel Spaß.
You still there? Yep. I know this is an awkward time. But it occurs to me that I've never really told you how invaluable your assistance has been to me over the past few weeks.
Thank you, Doctor. You have no idea how much that means to me.
Not at all. Not at all. So how's it going over there? In the lab. That is, I'm talking about the photograph.
Right. It's coming along quite quickly, actually. A few more hours to go.
Has it ever occurred to you that the photograph, the disc itself, could be a fake?
I've already authenticated the disc.
I know you have, and obviously you're quite good, but there are many ways around security. Now listen, if I could join you in the lab for just 2 minutes of your time, I could show you.
I really don't think that that's possible.
Data, listen to me. Nobody would need to know. It would just be you and me. Just you and me.
Oh, I know.
For God's sake, Data, my life is on the line. My reputation is at stake.
So is mine, Doctor. I really
could. Shh. Someone's coming.
Where are you going? You forgot to wash your hands.
Hallo und herzlich willkommen zu Bahnhofskino Galactica mit mir, Patrick.
Und mit mir, Britt-Marie, hallo.
Hi, Britt-Marie. Ich dachte, wir könnten ein bisschen aufatmen nach der letzten Folge und ein bisschen weniger spekulieren, aber ich habe ja schon mir notiert, nee, ich glaube, wir müssen wieder spekulieren.
Also diese Folge hat dann echt einiges angebracht, wo ich dachte, okay, wow, da haben wir echt eine ganze Menge zu besprechen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch generell, diese Folge war, also ich fasse wieder ein bisschen im Vorhinein zusammen, diese Folge war tatsächlich inhaltlich überraschend, gerade auch was die ganze Diskussion Religion angeht. Wenn ich jetzt nicht schon gewusst hätte, dass Religion noch eine Rolle spielt in der Serie, wäre ich an dieser Stelle wirklich noch überraschter gewesen, weil ich das Gefühl habe, diese ganze religiöse Geschichte, die hier aufgerollt wird, warum? Und das entspricht so gar nicht dem bisherigen Eindruck, den ich hatte. Und die fühlt sich so ein bisschen an, als fällt sie so aus den bisherigen Folgen raus. Aber vielleicht, wir sind ja erst bei Folge 7, legt das ja auch einfach nur einen Grundstein für Dinge, die dann vielleicht doch noch sich in späteren Staffeln oder so bestätigen, wiederholen.
Aber weil du gerade sagtest, wenn du nicht gewusst hättest, dass diese religiösen Aspekte eine wichtigere Rolle spielen. Ich meine, ich habe es natürlich immer wieder mal erwähnt, aber wir sehen doch eben auch diese Priesterin und dass die auch immer wieder zu den Göttern von Kobol beten. Und also da sind die, sagen wir mal so, der Boden wurde ja dafür schon geebnet. Und das war es jetzt nicht nur, weil ich das hier und da erwähnt habe. Oder hättest du das sonst so abgetan mit, ach ja, das ist so.
Ja, also
Wir reden auch oft über Star Trek und da spielt das ja gar keine Rolle. Da tauchen keine Priesterinnen an Bord der Enterprise auf und sagen, hier, das sagt nicht Geinen, komm ich bitte zum Gebet.
Genau. Nein, das wurde schon etabliert, auch in den ersten Folgen, das ist schon richtig. Aber dass hier dann plötzlich so ein wahnsinniger Wert darauf gelegt wurde und das auch vermeintlich aufgrund der Zuwendung zu einem Gott und einem Glauben hin bestimmte Dinge sich auflösen. Es war so ein bisschen so, hä? Also das passte irgendwie so gar nicht in diesen Militär und Wissenschaft und Sinn, also und logische Erklärungen und so, das passte gar nicht in diesen Kosmos, den ich hatte, in diese Vorstellung von Battlestar Galactica.
Ich möchte ja auch nicht widersprechen. Also diese Folge ist überraschend und war jetzt auch für mich wieder überraschend beim Wiedersehen. Ich hätte die gar nicht mehr so als so gewichtig inhaltlich und so entscheidend, auch für den zukünftigen Verlauf der Serie in Erinnerung. Ich glaube, das lag aber maßgeblich an dem komplett nichtssagenden deutschen Titel. Unter Verdacht.
Ja.
Weil ich konnte damit einfach nichts zusammenbringen. Ich dachte, unter Verdacht, worum geht's doch mal? Das Tribunal ist auch so. Das sind alles so Wischiwaschi-Titel. Da ist einfach das englischsprachige Original, die Six Degrees of Separation, so viel schöner und so viel mehr, vielsagender.
Ja, wobei ich auch da natürlich nicht so richtig, also weil Six Degrees of Separation bedeutet ja, du bist quasi niemals mehr als sechs Menschen entfernt oder sechs Stellen entfernt von einer wichtigen Person, sagen wir mal. Also
von
zum Beispiel,
irgendeinem anderen Menschen auf dem Planeten.
Ja,
muss keine wichtige Person
Menschen,
sein.
Genau, ja. In meinem Fall, ich denke immer in Hollywood, Kategorien, also keine Ahnung. Ich bin nicht weniger als sechs Menschen von, ich weiß nicht, keine Ahnung, Brad Pitt weg oder so. Das heißt, ich kenne den Cousin von meiner Friseuse, die Ex-Frau ist von dem besten Freund des Mechanikers, der für
Richtig.
Brad Pitt seine Autos bei der Formel 1 Verfilmung irgendwie gepflegt hat. So, ja, weißt du?
Ja,
so.
ja, klar.
Und deswegen habe ich gedacht, wir kriegen sowas in der Art, also Six Degrees of Separation. Ich habe natürlich in meinem dummen Kopf nicht daran gedacht, dass Six natürlich auch der Name von der Zylonin ist. Und dann ist es natürlich eine Wortspielerei, aber auch wenn wir uns überlegen, dass hier Six gemeint ist, ist das immer noch ein sehr mehrdeutiger Titel, so sagen wir mal. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie hätte man das denn übersetzen sollen ins Deutsche? Man sagt auf Deutsch ja auch gar nicht Six Degrees of, wie sagt man denn Six Degrees of Separation auf Deutsch?
Man hilft sich da, glaube ich, im Deutschen mit diesem kleine Weltphänomen, hat man sinngemäß übersetzt,
ein
so von wegen ist eine kleine Welt und du bist irgendwie bekannt mit jedem anderen Menschen auf der Welt über fünf andere Menschen, die zwischen dir und dieser anderen Person stehen. Also ich kenne jetzt irgendeine Person, die in der Steppe im Kongo lebt und über fünf andere Leute.
Ja,
da gibt es
ja auch,
das wurde ja auch mimifiziert. Ich habe mich gerade gefragt, wann das eigentlich gestorben ist, weil du gerade sagst, Hollywood, wann dieses Six Degrees of Kevin Bacon Spiel eigentlich gekommen und gestorben
ist. Ja, das ist im Grunde das Gleiche. Ja, klar.
Ja, ne? Weil das war mal so ein Gag, so von wegen, ich glaube auch darauf anspielen, dass Kevin Bacon angeblich nur in schlechten oder mittelmäßigen Filmen wirkt, was mitnichten, was ich glaube nie der Fall war. Aber mittlerweile ist es auch tot. Ich glaube, das spielt auch heute keiner mehr. Das ist so aus den Anfangstagen des Internets, wenn meine Erinnerung mich da nicht drückt. Ist vielleicht auch was fürs Housekeeping.
Also sehr genialer Titel auf Englisch, so.
Ja, Originalausstrahlung am 29. November 2004 auf Sky in UK, Regie von Robert Young, der ein Weggefährte war von Edward Olmos, ihm auch viele Rollen, ich möchte nicht sagen beschafft hat, aber gegeben hat in einigen seiner Filme. So ein altgedienter amerikanischer Regisseur war, der relativ spät erst zum Filmemachen kam und tatsächlich auch diese Folge inszeniert hat. Also der war wirklich sehr, sehr spät im Leben erst tätig. Ich glaube, sein Debütspielfilm erschien, da war der schon über 50 und diese Folge hat er inszeniert, da war er 80 oder 79 und starb letztes Jahr, wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag. Weggefährte von Edward Olmos, genau, und geschrieben von Michael Angeli. Und wollen wir mit dem Housekeeping anfangen?
Ja,
das ist doch
gerne.
So der Way to go. Erstmal intern, ich weiß nicht, für uns beide, vielleicht schneide ich es auch raus, aber ich glaube, ich lasse es drin. Ich hätte nämlich kurzzeitig schon wieder Sorge, ich hätte die größeren Sachen gespoilert, als ich es letztes Mal erwähnte, dass die Zylonen nur zu einem Gott beten und die Menschen ja zu den Lords of Kobol, also den Göttern von Kobol.
Genau, aber das wird auch in dieser Folge ja erwähnt, also nicht erwähnt, aber Roslyn sagt, seien die Götter mit dir, also da, sie spricht vom Plural, während Six eindeutig von einem
Gott
redet,
ja.
Genau. Das war mir aber am Anfang in der Diskussion zwischen ihr und Balta überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Mhm. Ich hatte das schon wieder vergessen, dass die zu mehreren Göttern beten.
Das ist aber auch total okay, so ehrlich gesagt, weil ich glaube, die ersten sechs Folgen geben das auch gar nicht so klar her, dass das so ist. Und wenn mal, also auf den Menschen wissen wir relativ genau, wie deren Glaubenssystem aussieht, also zumindest, dass sie an, wie nennt man das? Polytheismus?
Ja, ich glaube.
Also an mehrere Götter, eine ganze Liga von Göttern, ähnlich wie im alten Griechenland glauben, also die Lords
ja,
of Kobol.
Ja, oder auch im Hinduismus oder so.
Richtig. Und eben hier ganz eindeutig, dass eben, das merkt man gleich zu Beginn hier, wenn Head Six total angepisst ist, dass eben Beuter Witze darüber macht, über ihren einen wahren Gott, dass hier die Zylonen da ein bisschen anders ticken. Weiteres Housekeeping, das, wie gesagt, das habe ich rausgeschnitten. Das war so ein versehentlicher Mini-Spoiler für dich, aber wie gesagt, das ist schon wieder aufgelöst, deswegen Glück gehabt für uns beide. Hochoffizielles Housekeeping ist, da hast du mir echt den Kopf noch ein bisschen mitgegeben, weil du sagtest, sind die Zylonen, stehen die nicht unter dem Befehl einer oberen Entität, die sie wiederum befehligt oder so? Und ich habe mich genau gefragt.
Vielleicht auch besagter Gott ist, genau.
Ja, richtig. Ich habe mich gefragt, ehrlich gesagt, wie du darauf kommst und jetzt musst du mir ein bisschen weiterhelfen. Ich bin in meinen Überlegungen dahin gekommen, an das Ende der Miniserie, an dem wir eben zum ersten Mal sehen, dass Boomer, also Sharon Valery, auch ein Zylone ist, also ein Humanoider. Und sie beendet dieses Volk mit By Your Command. Und ich habe, meine Überlegung war, dass du vielleicht über dieses By Your Command darauf kamst, dass sie einem höheren Wesen dienen, die Zylonen.
Also pass auf, dann machen wir das doch folgendermaßen. Dann vertagen wir diesen Housekeeping-Schritt auf die nächste Folge, weil ich bilde mir ein, aber das ist natürlich, sich jetzt zurückzuerinnern, wie ich diesen Eindruck bekommen habe, ist natürlich schwierig. Ich bilde mir ein, ich habe ihn bekommen durch Diskussionen der verschiedenen Iterationen von Zylonen untereinander. Die hatten doch dann diese Diskussion in der Gruppe und ich bilde mir ein, in irgendeinem dieser Gespräche ging es darum, dass sie von einer Entität sprechen, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Da müsste ich selber tatsächlich zurückgehen und gucken, warum. Das kann ich dir jetzt ad hoc gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es nur an diesem Kommentar gelegen haben kann.
Okay, meine Mutmaßung war nämlich, dass du das gehört hast und gedacht hast, oh, By Your Command?
Könnte sein.
By Whose Command?
Ja, vielleicht.
Das war natürlich einfach nur ein kleiner, keine Spitze, sondern ein Verweis auf die Alt-Originalserie. Da sagen nämlich immer die, da gibt es ja verschiedene, sagen wir mal so, Riegen, Hierarchien unter den zylonischen Centurions, also diese Blechbüchsen quasi. Und die sagen eben immer, wenn sie Befehle ausführen sollen, in der alten Originalserie von 78, By Your Command oder zu ihren Diensten, hat man das in der deutschen Serie übersetzt. Und das sollte, glaube ich, einfach nur ein Verweis sein.
Das kann aber sein,
der neuen Serie oder der neuen Miniserie auf die alte Serie und gar nicht so inhaltlich aufgeladen.
Ich gucke nochmal zurück, das könnte durchaus sein, dass das vielleicht tatsächlich daher kam. Aber ad hoc, wie gesagt, ich werde nächste Woche berichten. Vielleicht sitze ich da nächste Woche hier und sage, oh, ich habe nichts gefunden. Aber wer weiß.
Und das hatte ich auch relativ schnell abwickeln möchte, war die Frage, die kurz aufkam mit, von wegen ist die Battlestar Galactica das einzige Kriegsschiff in der Flotte, beziehungsweise das einzige Schiff mit militärischem Personal. Also da hängt wohl noch militärisches Personal auf den anderen Schiffen rum, aber es ist natürlich die einzige Battlestar, das einzige Kriegsschiff, ja. Und ich habe auch mal versucht herauszufinden, wie viele Marines, wie viele Piloten es noch hier und da gibt, aber das ist wirklich schwer. Es wird immer mal wieder gedroppt, so von wegen, es sind nur 13 Piloten am Leben oder wir haben nur noch 6 Rekruten. Ich habe irgendwo in der Galactica-Wiki gelesen, es gab zum Serienstart 30 Marines. Aber ich habe jetzt einfach so für mich entschieden, ich möchte darüber nicht Buch führen weiterhin.
Ja.
Ich finde das viel zu anstrengend,
Wie mit dem Wasser. So 80% des Wassers und so, ja, ist okay, komm, lass Zahlen am besten ganz weg.
Und das soll es auch gewesen sein, ehrlich gesagt. So.
Okay.
War so ein halbgares Housekeeping, weil wir das mit dem By Your Command oder irgendwie mit der höheren Entität nicht für dich befriedigend geklärt haben. Ich könnte ja was sagen, aber möchte
ich
nicht.
Nein, das sagst du nicht. Ich bin diese Woche schon einmal gespoilert worden. Ich will nicht nochmal, also nicht für diese Serie, für eine andere Serie. Ich will nicht nochmal gespoilert werden.
Es wird zunehmend schwierig tatsächlich, weil diese episodische Struktur immer weniger wird. So von wegen, hier ist der abgeschlossene Fall der Woche, drei Handlungsstränge rauszuarbeiten, weil die ja mittlerweile immer mehr verwoben sind. Wobei einen kann man ganz klar, zumindest hier geografisch woanders verorten und damit eben losgelöst so von den Haupthandlungen. Und das ist der auf dem von Zylonen besetzten Caprica.
Okay.
Und damit fangen wir an. Das ist Handlungsstrang Nummer 1. Und folgendes spielt sich auf Caprica ab. Hilo und die falsche Sharon können ihren zylonischen Verfolgern erfolgreich entfliehen. Hilo gesteht ihr seine Liebe. Boomer 2, also die falsche Sharon, erwidert seine Gefühle und sie schlafen miteinander. Tada!
Ja.
Hat das mit dir gemacht? Oder sagst du, zwei schöne Menschen allein auf dem Planeten können eben nicht voneinander lassen? Das muss ja so kommen.
Also ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte nicht das Gefühl, dass Hilo in Boomer verknallt ist. Mhm. Aber letzte Episode haben wir ja darüber diskutiert, dass er ja dann doch sehr besorgt war, als sie da gekidnappt wurde. Und da ja die Diskussion war, dass er ihr hörig gemacht werden soll, beziehungsweise dass er sich in sie verlieben soll und dass er auf halbem Wege ja schon sei. Das heißt, es kam jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Mhm. Aber tatsächlich, finde ich, haben die jetzt nicht die wahnsinnig krasse Chemie. Auf der anderen Seite fand ich auch nie, dass unser Ingenieur und Boomer auf dem Schiff die wahnsinnig krasse Chemie hatten. Also deswegen, wenn es danach ginge, dann dürfte keiner von denen zusammen sein miteinander. Es hat mich nicht überrascht. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie dann da tatsächlich auch übereinander herfallen und miteinander schlafen. Aber offensichtlich, ja, ist das die Bonding-Aktivität, die gebraucht wird. Das ist schon okay. Ich frage mich jedes Mal, wenn die miteinander schlafen, das haben wir jetzt schon zweimal gehabt, auch mit Six. Wir sehen die dann immer von hinten und dann sehen wir immer, dass die so leuchten, wenn die kommen. Also ja, und da frage ich mich auch, ist das jetzt quasi für our Benefit, also für uns als Zuschauer, dass auch nochmal wirklich deutlich klar gemacht wird, oh, das ist eine Zylonin.
Ja.
Oder leuchten die wirklich? Und wenn die wirklich leuchten,
nein, die leuchten schon wirklich, ja.
Ja, wie versteckst du sowas denn beim Sex? Also ich meine, bei Missionarsstellung okay, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Ich war so ein bisschen so, what? Das war so mein kurzer Gedanke dazu.
Bonding, ja. Ich musste gerade, ich weiß auch, ich dachte irgendwie gerade an Teambuilding und die beiden.
Ja, ja.
Das ziehen wir oft.
Oh Gott, nein.
Also keine, an alle da draußen, die uns zuhören und vielleicht ein Unternehmen leiten oder ein Team leiten, nein, es ist keine gute Teambuilding-Maßnahme, irgendwie bei Betriebsausflügen Leute miteinander komponieren zu lassen, um das Team zu stärken. Das wird nicht die Produktivität steigern.
Wobei, ich glaube, es würde wahrscheinlich noch zu mehr Chaos führen. Aber wobei man ja der Fairness halber sagen muss, dass dieses durch über Stock und Stein irgendwie Obstacles nehmen und so, das ist nicht so weit weg von diesen ganzen komischen, wir müssen als Team gemeinsam irgendwas lösen,
ja.
Also so Baumgarten oder abseilen oder so ein Kram.
Ich habe auch bisher relativ wenig Kritikpunkte gehabt an der Serie, immer nur mal vergleichsweise leise Kritik geübt. Ich finde aber auch tatsächlich, dass dieser Moment sehr überraschend kommt. Ich glaube, sie haben schon versucht, vorher so ein bisschen sowas wie sexuelle oder erotische Spannung zu etablieren. Zum Beispiel, als sie zum ersten Mal da ihr Biwak da aufbauen im Wald und es regnet eben und ihre Köpfe nähern sich ganz klar aneinander an. Ja. Aber ich muss sagen, was es mir so ein bisschen matig gemacht hat, war tatsächlich Hilos Ausführungen so von wegen, jedes Mal, wenn ich dich mit Tyrell, mit Chief Tyrell gesehen habe, wünschte ich wäre er gewesen. Und ich dachte,
Also ich finde das auch nicht sexy. Wenn mir das jemand sagen würde, ich glaube, das sollte so ein bisschen rüberkommen als, ich war schon immer in dich verknallt. Und war ein bisschen eifersüchtig heimlich. Aber ich fand's ehrlich gesagt nur creepy. Also wenn
vor allem macht ja die Sache nicht besser. Er muss ja davon ausgehen, dass sie und Chief Tyrell immer noch zusammen sind, ne? Und dass, wenn sie zurückkehren würde, er dann sie sofort sagen würde, Chief, ich bin zurück.
Ja, wobei, also ich glaube, er sagt das ja auch schon, weil er das Gefühl hat, dass zwischen den beiden ein bisschen mehr ist als nur reine Freundschaft. Also das war ja dann auch so dieses, das ist quasi seine Art, ihr zu gestehen, dass er eigentlich in sie schon verknallt war, bevor sie abgestürzt sind und jetzt es einfach nur noch mehr geworden ist. Aber ich persönlich finde es so als Aussage weder romantisch noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich finde es creepy, aber ist okay, ist gut. Ich frage mich halt, ich bin immer so hin und her gerissen, das ist auch was ich mit Six habe und was sich jetzt hier mit Boomer auch ein bisschen wiederholt. Offen, also wir haben ja schon mal darüber diskutiert, dass wir nicht ganz so sicher sind, in welcher Art und Weise sie Gefühle empfinden und ob sie Gefühle auch irgendwie zuordnen können. Und ich frage mich halt, also für Six ist Sex und jemanden sexuell, ich will nicht sagen hörig machen, aber doch zumindest Sex als Überzeugungswaffe ist ja völlig normal. Das heißt, gerade auch mit Balta, gut, der ist auch ein leichtes Opfer, der springt auch sofort, sobald sie eine Hülle fallen lässt. Aber offensichtlich ist es ja für sie ein Werkzeug, das bei Männern ganz generell immer funktioniert wohl. Und ich frage mich halt, ob das mit Boomer so ähnlich ist, also ob die quasi die Vorstellung haben, dass Sex und Liebe und Sex, aber vor allen Dingen eben Sex dann eben sozusagen eine Gefühlsreaktion etabliert und das dann zum Go-To wird, wenn man versucht, Leute an sich zu binden.
Ich kann dir folgen. Ich würde dem auch zustimmen oder sagen, deine Mutmaßung geht in die richtige Richtung. Ja, ja, natürlich, klar. Dieser Adama-Moment, über den reden wir gleich hier mit Shelley Godfrey, also quasi der humanoiden Form von Head Six, der macht das Ganze für mich wieder so ein bisschen gut, weil ich ihr dann eben merke, aha, okay, die haben es so wirklich anscheinend einfach nicht gerafft, wie Menschen ticken und versuchen es einfach immer mit derselben Masche zu machen.
Nicht jedermann denkt mit seinem Penis. Sehr gut.
Und bei Commander Adama ist es dann so, geh weg. aber du hast recht, wenn der nicht wäre, also der macht vieles wieder wett, was hier mit Hilo und Boomer 2, finde ich, auch ein bisschen verkehrt gemacht wird, weil ich glaube, da müsste doch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit im Spiel sein, außer dieses lapidare, ja, im Grunde war ich eh schon immer nicht verknallt, weil ja. Es ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen zu viel Drehbuchhilfe Zufall, so von wegen so, oh, so ein Zufall, das passt aber wunderbar. Andererseits könnte man vielleicht auch mutmaßen, ja, vielleicht haben die auch schon die Menschen schon Wochen oder Monate lang ausspioniert und die wussten ganz genau, Hilo, der ist ein williges Opfer quasi. Den können wir einfach hier mit ihr verkuppeln.
Ich finde grundsätzlich, also man kann es ja durchaus erklären, ich meine, sie werden ja absichtlich in eine stressvolle Situation geschmissen, eben auf Caprica. Sie sind auf sich alleine zurückgeworfen, müssen sich also aufeinander verlassen und dass das dann einfach auch zusammenschweißt, das ist ja normal. Mhm. Also wenn ich mir überlege, wenn man jetzt dieses Szenario einfach so, keine Ahnung, im Labor sich ausdenken würde, ja, das ist ja schon eigentlich ein sehr gutes Szenario, um zwei Objekte sozusagen miteinander zu verquicken. Und dann als Resultat daraus eben zu sagen, okay, aufgrund dieses Zusammenschweißens, aufgrund der Situation entwickeln sich Gefühle. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Das haben wir ja auch schon in ganz vielen anderen Serien und Geschichten auch schon gehabt. Und ich finde, damit alleine hätte man das schon ganz gut erklären können. Deswegen, ich weiß es nicht. Also man hätte hier auch einfach sich leichter machen können. So, sage ich mal.
Ich glaube, man muss damit unterschiedlichem Maß messen. Ich glaube, Bolter haben sich ja bewusst rausgesucht, weil der ist ein Narzisst. Und die wussten ganz genau, der ist eben ein williges Opfer, den können sie quasi manipulieren. Der ist einfach eine dumme und leichte Beute auf der Ebene. Ne? Da sehen sie jetzt eine attraktive Frau hin und der ist komplett willenlos. Ne? Und das ist ja selbst heute, selbst auch der Ereignis in der heutigen Folge immer noch, weil dem Moment, wo es da vorbei ist und sie wieder da ist in seinem Kopf und sich nackig macht und die Treppe hochgeht, ist er sofort wieder, okay. Machen wir weiter. aber bei Hilo, ja, und dem Chief, über den Chief wissen wir zu wenig, über Hilo auch, finde ich es ein bisschen fragwürdig oder gewagt. Es entspricht für mich so ein bisschen dem alten Serienklischee, dass man im Grunde nicht zwei attraktive, in so einer heteronormativ besetzten Serie HauptdarstellerInnen haben kann, die länger als eine Staffel schaffen, nicht ins Bett miteinander zu steigen. Das ist leider oft so gewesen, hat auch viele Serien für mich in der Vergangenheit kaputt gemacht. Dadurch, dass es ja aber hier nur so Nebenfiguren trifft, möchte ich mal sagen, sei es ihnen verziehen. Ja, also nicht so sehr wie die rot leuchtende Wirbelsäule, weil da war ich auch ein bisschen überrascht von. Ich hatte das vergessen. Ich habe aber noch sehr gut im Kopf, dass Ron Moore das in der Miniserie mit der leuchtenden Wirbelsäule von Six total beschissen fand. Und er meinte, das sei ja wirklich so eine Network-Anweisung gewesen, von wegen, die Leute dürfen aber nicht vergessen, dass es eine Zylonin ist. Also mach die mal hier schön rot leuchtend.
Ja, und das meine ich ja also für our benefit, also für die Zuschauer, das echt nochmal so nach dem Motto so, und bitte nicht vergessen, das ist gar kein Mensch.
Ja, deswegen war ich eben so überraschend, dass es hier in Episode 7 nochmal aufschlägt. Ich glaube nicht ganz so, ich möchte nicht sagen, es ist subtiler, weil es ist nicht wirklich subtil. Also die Kamera hält ja voll drauf, aber es ist vielleicht ein bisschen creepier, weil die ganze Situation creepier ist. Also.
Ja. Das Einzige, was noch in diesem Handlungsabschnitt passiert, was vielleicht für uns noch ganz interessant ist. Also wichtig ist natürlich, das Allerwichtigste ist eben dieses Miteinander schlafen und so weiter so. Aber wir haben ja dann auch noch mal kurz am Anfang den Moment, da fliehen sie ja vor den Zylonen, wo sie sich ja da unter diesem einen Brücken oder am Brückenpfeiler randrücken und irgendwie da verstecken.
Ja.
Und die zwei Zylonen, die dann eben oben an der Brücke halt irgendwie Ausschau halten und sie nicht sehen. Und offensichtlich gibt es ein Sichtfeld für die Zylonen. Also warum zum Teufel sehen die nicht?
Du hattest ja darauf hingewiesen, dass sich Hilo hinter dieser Glaswürfelwand versteckte vor zwei Folgen. Und du gesagt hast, sie hätten schon erahnen können, weil er steht jetzt zwar nicht direkt hinterm Glas, aber er steht ungefähr 3 Zentimeter daneben.
Ja, und in dem und Moment dachte ich auch,
deren Sichtfeld, das muss immer so ungefähr auf unserer Nasenhöhe abgeschnitten sein, damit die nicht sehen, was 2 Meter unterhalb von ihnen ist. Weil
ja, also
so richtig gut versteckt
Gefühl,
sind die nicht.
Genau, nur geradeaus irgendwie so ein bisschen, ja. Ganz komisch, aber okay. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, mir ist das vorher nicht so aufgefallen. Mir ist das aufgefallen, als sie dann an der Brücke waren. Die also legen ja dann ihre vermeintlichen Krallen, Schrägstrich Hände, auf den Brückenreling. Und da habe ich mich auch, ich habe erst gedacht, das sind Krallen. Und dann habe ich gedacht, nee, das sind, soll sozusagen Finger imitieren, aber sind halt in Krallenform, sind auch, glaube ich, nur 3 und nicht 5 oder so. Auf jeden Fall so. Dann dachte ich auch, weshalb gibt man denen denn Hände? Also das ist so irgendwie, und so krallenartige Hände, das war so ein bisschen so, ich meine, als Waffe vielleicht ganz gut, aber, und da habe ich auch überlegt, dass man ja versucht hat, vielleicht schon mit den alten Zylonen, dass man versucht hat, sie den Menschen nachzuformen, äußerlich. Weil so Krallen und schmale, also so schmale Hände, Krallen am Ende, ist, glaube ich, echt unpraktisch. Für
so, ja, die haben ja so Multitool-Arme und Hände. Die traten ja auch schon auf einer vorherigen Folge. Also die können natürlich auch da eine Feuerwaffe, eine Schusswaffe rausholen.
Ja, das,
rausholen,
was irgendwie
also
sinnvoller
quasi
ist. Aber okay. Also das ist
da
mir
tun
noch
sie auch nach Bedarf. Ja, ja, die Zylonischen Centurions haben so ein bisschen das Stormtrooper-Problem ja, aus den alten Star Wars-Filmen, eben, dass sie spätestens bei hier Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn sie dann gegen die Ewoks kämpfen, so ein bisschen Marke sind, ach okay, Steinchen gegen Kopf und Tod. Ich glaube, hier ist nicht ganz so schlimm, man muss die schon ordentlich zusammenschießen, damit die umkippen. Mhm. Aber ja, das ist jetzt, also sagen wir so, die Bedrohlichkeit ist, könnte ein bisschen höher sein.
Ja.
Alright. Ich habe jetzt einen Handlungsstrang rausgefriebelt, der für mich noch so am ehesten losgelöst ist vom Rest der Handlung. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Nämlich im weitesten Sinne Starbuck und ihr zylonischer Raider.
Ja.
Den sie ja mit im Gepäck hatte, indem sie zurückgekehrt ist auf die Galaktika in Episode 5. Und zwar, die Crew um Chief Tyrell kriegt den zylonischen Raider, den Starbuck in der vorletzten Folge kurz geschlossen hat, nichts zum Laufen. Galaktika Sharon aka Boomer fühlt sich zu diesem, also zu dem Raider, zu dem Organischen, auf geheimnisvolle Weise hingezogen. Nach einer Stichelei von Colonel Tai, also unter anderem, sie wird, glaube ich, mehrfach darauf angesprochen, auch vom Doktor und auch von Lia Dama, von wegen, sie können sich doch mal zusammenreißen und zurückkehren in den aktiven Dienst, humpelt Starbuck Richtung Hangar und nimmt sich des Raiders an.
Ja. So. Naja, also diese ganze Story mit Starbuck ist ja, also sie soll ja einfach wieder in Form kommen und nicht nur irgendwie im Bett liegen. Und dazu gehört halt auch, dass sie jetzt wieder langsam anfängt zu trainieren. Obwohl ihr Bein noch nicht wieder hundertprozentig geheilt ist, muss sie jetzt schon anfangen, es zu bewegen, weil es sonst versteift oder die Muskeln müssen halt trainiert werden. So. Und es fängt ja schon mal damit an, dass dann also da Lee und Starbuck eben quasi sind und der Doktor. Und der Doktor mal wieder mit der Fluppe im Maul. Also mit dieser Zigarette im Mundwinkel, wo ich echt, ich liebe den. Er ist fürchterlich, aber ich liebe ihn. Und wo er dann ja auch sagt, wo Lee dann ja auch zu ihr sagt, sie muss da jetzt anfangen, wieder fit zu werden und das muss trainiert werden und so. Und das wird unangenehm, aber sie schafft das schon. Also er versucht sie irgendwie zu motivieren. Und der Arzt dann auch, es wird wehtun wie Sau, aber das soll es auch. Ich dachte so, okay, wenn mir das ein Arzt sagen würde, hätte ich auch keinen Bock, das zu machen, weißt du?
Der gute Dr. Kottel, ja. Es wird sowieso relativ viel geraucht, also Bolter raucht auch noch in der späteren Szene, das ist so
überraschend.
Also sie
ist auf jeden Fall nicht so glücklich damit und ich hatte mich auch gewundert, dass sie dann so schnell klein beigibt und sagt, nee, ich will doch nicht, ich möchte eine Schmerztablette. Und er dann so, ja, leider werden wir auch die Schmerztabletten weiter absetzen. Also alles, was er macht und sagt, ist ja auch richtig. Mhm. Aber schon ein bisschen, sie hat schon ein bisschen eine Arschkarte auch.
Ich finde es ganz gut gelöst, ehrlich gesagt. Einfach auch nur, aber ich glaube, jetzt hier 2025er Perspektive drauf mit mehr so staffelübergreifenden Erzählbögen wahrscheinlich nicht mehr so ungewöhnlich, aber für die damalige Zeit doch recht ungewöhnlich, dass einfach überhaupt Bezug drauf genommen wird, dass sie eben verletzt ist und dass sie eben nicht in der nächsten Folge einfach wieder stramm steht und sagt,
ganz klassisch,
und
genau,
es nie
dieses,
wieder erwähnt
dieses
Ignorieren.
Wird,
sondern sie eben tatsächlich sogar zwei Folgen später immer noch auf der Krankenstation liegt und sagt, mir geht's einfach verdammt normal beschissen. Was normal ist und ich glaube, wir alle sehr gut nachvollziehen können, weil in der, ich glaube, es sind 7 Tage seitdem vergangen und wenn sie wirklich das Bein, wenn sie da Muskelriss hat oder eine schwere Verstauchung, dann läuft sie da eben nicht am nächsten Tag wieder rum.
Ja, diese Schiene war ja auch über das ganze Bein, also mir war auch gar nicht klar, dass das ganze Bein so betroffen ist. Ich dachte, es wäre nur das Knie oder so und das geht ja aber von fast zum Knöchel bis komplett hoch zum Oberschenkel. Ich dachte so, das sieht aber schon schlimmer aus, als ich gedacht hätte. Lustig fand ich auch, apropos Arzt und schonungslose Dinge, die er ihr da mitteilt, weil er ja auch meinte, ich möchte Tablette und sie so, wir haben nicht mehr genug, wir sehen jetzt zu, dass wir die langsam absetzen und er so, schließlich brauche ich die für mich selber. Und ich dachte so, geil, was? Du brauchst die für dich selbst? Das war, ich liebe das, so diese ganz trockenen Erwiderungen. Ja, naja.
Ja, ich glaube, Dr. Kottel, ich würde das ihm sogar abnehmen, dass es wirklich so ist. Und dass
ja,
es nicht
aber
nur
ich habe mich dann
ist.
Gefragt, ob er meinte für sich selbst tatsächlich privat oder für sich die Krankenstation, weißt du, so. Aber es
ich
war so, was hast du eben gesagt?
Ja.
Naja, ja. Und dann kommt ja Tai und sagt ja, also solange du hier rumliegst, habe ich quasi freie Bahn, das kann mir eigentlich nur recht sein. Und ich musste so schmunzeln, als sie meinte, glaub ja nicht, dass ich auf dieses umgedrehte Psychologie-Ding reinfalle. Mhm. Und ich dachte so, ja genau, das war auch mein Gedanke, als er da reinkam. Aber sie fällt ja dann trotzdem drauf rein. Also, und ich frage mich halt, meinst du, Tai hat das absichtlich gemacht? Oder meinst du, der war wirklich einfach nur da, um zu sagen, ach, bleib ruhig noch ein bisschen länger liegen?
So wie ich Tai einschätze, basierend auf dem, was wir bisher über ihn wissen, wahrscheinlich letzteres, ja. Tatsächlich wirklich nur einfach Stichelei.
Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht das wirklich absichtlich gemacht hat, um sie eben an ihrem Ehrgeiz zu greifen.
Okay.
Ah, interessant.
Ich glaube, beide.
Obwohl sie wusste, was er macht.
Ja, klar, beide Möglichkeiten, das zu deuten, funktionieren für mich. Ich finde gut, dass wir überhaupt ein bisschen Conan Tai hier sehen, weil der kommt mir jetzt auch, wie gesagt, ich habe die Serie lange nicht gesehen, ein bisschen zu kurz in den ersten Folgen. Ich weiß, es wird sich ändern, deswegen bin ich jetzt guter Dinge und möchte jetzt auch nicht zu viel schimpfen. Aber ich denke, für den, der eigentlich Second in Command ist und eigentlich nach Adama dort auf der Galaktika am meisten zu sagen hat, also hinter Rosalyn, aber die ist ja nicht, befähigt ja nicht die Galaktika, tritt er schon sehr, sehr wenig in Erscheinung. Also ich habe das Gefühl, es gibt ganze Episoden, wo er eigentlich nur im Hintergrund rumsteht oder mal sagt hier, sich auf Dama wirft und ihr vor ihn vor dem zylonischen Attentäter schützt und dann wird gesagt, danke Tai und dann verschwindet er für die nächsten 40 Minuten. Also gut, dass er hier mal eine Szene hat und ich finde diese Sticheleien sowieso ganz cool zwischen ihm und Starbuck. Bisschen hier gerade biegen mal die jungen Leute. Wobei natürlich vollkommen ungerechtfertigt, ehrlich gesagt, weil Starbuck, wir natürlich Starbuck kennen als Tip-Top-Pilotin und totales Ass, Fliegerass. Und Tai hat sich noch gar nicht so sehr bewiesen als der Beste in seinem Job.
Also eigentlich wird er uns ja präsentiert als Alkoholiker und jemand, der sein Privatleben nicht im Griff hat und auch kurz davor ist, sein berufliches Leben irgendwie vor die Wand zu fahren.
Ja.
Also einen guten Eindruck hat er bisher nicht hinterlassen.
Nee. Vielleicht ändert sich das noch. Wollen wir über die Momente mit Sharon, der Galaktiker Sharon, hier kurz reden, die ja einmal ganz sinnlich über den zylonischen Raider streicheln darf, weil es gibt ja offenbar eine Verbindung, von der sie, müssen wir mutmaßen, gar nicht weiß, woher die kommt. Aber sie scheint ja schon Sachen zu ahnen, sonst würde sie nicht so heftig darauf reagieren, dass jemand Zylone auf ihren Spiegel in der Umkleidekabine geschrieben hat.
Ich habe das Gefühl, dass sie selber merkt, dass sie Aussätze hat und oder aber Zeit verliert. Also sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber sie will sich das nicht eingestehen, weil es ja dann, ich glaube, sie soll es ja nicht merken, wenn sie die Aussätze hat, aber ich glaube, sie merkt schon, dass sie immer wieder mal Aussätze hat. Allein durch die Tatsache, dass sie dann vielleicht an einem Punkt irgendwie sich erinnert und dann am nächsten Punkt aufwacht und dann da steht. Und ich glaube, sie ahnt unterbewusst was. Und hat selber Zylone auf ihren Spiegel geschrieben, um sich selber durch den Schock sozusagen zu erinnern. Also nach dem Motto, erinnere dich daran, du bist nicht du selbst. Also und das hat sie gemacht zu dem Zeitpunkt, als sie selbst in voller Kontrolle war.
Ah, alles klar.
Also so habe ich das verstanden.
Okay, meinst du, dazu hätte sie noch die Willenskraft? Weil was wir ja bisher wissen, ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel diesen Schachter öffnet oder die Bomben klaut aus der Waffenkammer, dass sie da offenbar gar nichts unter Kontrolle hat, sondern sie komplett ferngesteuert zu sein scheint. Dann wundert mich doch, dass sie dann die Willenskraft hat, sich hier selber quasi zu outen.
Das ist eben die Frage, ob sie das hat. Und ich habe das Gefühl, also in meiner Vorstellung switcht sie immer hin und her zwischen absoluter Kontrolle und dem und ist quasi ständig am sich herauskämpfen. Also dass ihr Bewusstsein ständig gegen das Fremdbewusstsein versucht, innerlich zu kämpfen und es nicht so oft passiert, dass sie sich da losreißen kann. Aber wenn es passiert, dann versucht sie, sich selber klarzumachen in dem Moment. Das sind vielleicht nur, ich weiß nicht, Sekunden, wo sie da rauskommt quasi aus diesem Kampf als Gewinnerin. Und in dem Moment versucht sie sich dann klarzumachen, ich bin unter Kontrolle und erinnere dich daran, dass du unter Kontrolle bist, sodass du da quasi vielleicht auch jemandem informieren kannst oder dir selber helfen kannst oder so. Und dass das aber immer nur so ganz kleine Momente sind, die nicht lang genug sind, um sich von dieser Kontrolle also loszueisen und das dann in dem Moment ihr nur übrig bleibt, für sich selber quasi Nachrichten zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass sie das dann wieder rausreißt und losschüttelt von der Kontrolle. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Zylone auf dem Spiegel, das ist quasi so dieses, oh mein Gott, ich bin quasi aus der Kontrolle raus gerade, was kann ich machen? Ich werde die Zeit nicht haben, jemanden zu informieren, aber ich kann versuchen, mich selber zu informieren, sodass ich im nächsten Moment, in dem ich wieder die Möglichkeit habe, diese Kontrolle abzuschütteln, sodass der Moment vielleicht schneller kommt oder es einfacher geht.
Aha. Cool.
So habe ich das interpretiert.
Nee, sehr gut. Ich sage dazu natürlich gar nichts. Aber ich denke mir tatsächlich, es ist sehr, sehr viel interessanter, sich über die Gedanken, also über diesen Moment Gedanken zu machen, was dahinter steht, welche Geschichte, als tatsächlich den Moment selber. Weil ich fand ihn ein bisschen zu dick aufgetragen. Aha. Vielleicht entspannt es aber auch nur einfach nicht gerade nicht meiner Stimmung an dem Tag, als ich das geguckt habe. Weil das ist ja mit sehr, sehr dramatischer Musik unterlegt von Bear McCreary, die ich grundsätzlich mag. Und dann hier parallel geschnitten eben mit Hilo und Boomer 2, die gerade Sex haben auf dem auf Caprica.
Ja.
Und dann glüht die Wirbelsäule rot und sie flippt da aus vor ihrem Spiegel. Und ich dachte, ja, ich wir verstehen schon.
Ich habe halt dann auch zwischendurch, kurz habe ich überlegt, ob die vielleicht irgendwie verbunden sind, also Boomer 1 und Boomer 2, weil ja in dem Moment, in dem sie da halt miteinander schlafen, sie ja so diesen klaren Moment hat. Also das war so mein kurzer Gedanke irgendwie und was ich ehrlich gesagt, das ist nur mal ganz random irgendwie, aber dass da Zylone in gelber Schrift stand, fand ich ein bisschen komisch, weil sonst kennt man das ja immer nur so, dass so mit rotem Lippenstift oder so auf den Spiegel geschrieben ist oder mit schwarzer Mascara oder so, aber mit gelb habe ich es noch nie gesehen. Es war so, ach guck mal, und dann habe ich kurz überlegt, was denn gelb schreibt. Aber
okay. soweit ich mich erinnere, sind diese Drohnen und Torpedos, dass sie die beschriften mit gelber Farbe. Also wenn ich mich an dieses Wreck richtig erinnere, aus dem auch diese eine Sonne sich verabschiedet hat und dann diese ganzen Piloten umgebracht hat da im Flughangar, da war auch mit gelber Farbe irgendwas draufgeschrieben. Also ich glaube, das scheint so deren Markierungsfarbe, also Markierungsstift zu sein. Aber das ist jetzt schon, das geht jetzt so ins Granulare.
Ich natürlich, das ist eigentlich völlig unwichtig. Das fiel mir nur echt ins Auge. Tatsächlich war für mich überhaupt gar nicht die Frage, dass das eine Beschuldigung sein könnte, die von außen kommt. Für mich war klar, es kommt von ihr selbst. Aber natürlich hast du recht, es kann natürlich trotzdem auch sein, dass sie den anderen Weg gehen und sagen, okay, da hat jemand sie beschuldigt, eine Zylonin zu sein. Und dann ist aber die Frage, von wem kommt das? Und ich meine, wir wissen ja, wir haben hier ein ganzes vermeintliches Spionagenetzwerk auf der Battlestar mit mindestens einem weiteren Zylonen, wenn nicht sogar noch mehreren. Ja, aber dann wäre die Frage, warum sollte man das dann so machen. Auf der anderen Seite wissen wir ja vieles nicht. Also ich habe das Gefühl, wir gucken einer Schachpartie zu, wo wir einfach die nächsten 20 Züge nicht kennen. Das ist auch hier in dieser Folge mit Six, wo wir ja denken irgendwie, sie wendet sich gegen Bolter und am Ende stellt sich raus, nee, eigentlich war das genau, was sie wollte, dass er in Misskredit gebracht wird und am Ende dann quasi die Bestätigung und das Vertrauen noch mehr hat als vorher.
Ja, ja. Also ich glaube,
deswegen weiß man nicht, wofür das jetzt hier gedacht ist. Aber ja.
Nein, das ist vollkommen offen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Vollkommen legitim, dass du sagst, das war sie selbst. Vollkommen nachvollziehbare Überlegung. Aber natürlich auch Misstrauen von anderen menschlichen Crewmitgliedern, möchte ich mal sagen, nach den Ereignissen in der vorherigen Folge und dem, was wir da hier in Folge 2 gesehen haben, Wasser, wo sie ja auch hier von Chief Tyrell geschützt werden musste. Aber wir wissen natürlich auch, es gibt noch diverse andere humanoide Zylonen über aller Orten und die können natürlich auch in der Galaktika sein und für ihre eigenen Interessen
verfolgen.
Wobei, wir
wissen ja, es sind ja nur noch 8 Zylonen übrig. Also so viel können dann ja auch nicht überall sein, aber so grundsätzlich, ja.
Ja, klar. Ich möchte sie ausschließen, dass es ein humanoider Zylone war. Da müsste man sich allerdings dann fragen, was wäre deren oder dessen Motivation, das zu tun.
Ja, das oder
aber. Ich meine,
aber,
es gibt so viele Möglichkeiten.
Ich meine, wer weiß, ob da nicht, wir haben ja auch kurz überlegt, ob da nicht auch wirklich einfach ganz normaler Geheimdienst da irgendwie noch unterwegs ist. Also kann ja auch sein. Also ist alles, klar. Ich glaube, da sind mehrere Parteien im Hintergrund am Hebel ziehen, von denen wir nicht wissen.
Der saftigste, am prallsten gefüllte Handlungsstrang ist der um Gaius Bolter.
Lass uns noch mal kurz darüber reden. Das war ja noch in diesem Handlungsstrang, dass sie ja dann, Boomer ja doch dann zu ihrem Schiff kommt.
Ja.
Und dann ja hilft, dass anzuschalten, weil ja da einfach der Ingenieur Probleme hat. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil war das jetzt nur ich? Also du weißt ja, ein Schelm, der Böses dabei senkt, aber ich habe mehrere Oralsex-Jokes in diesem Dialog gehört.
Die sind komplett an mir vorbeigezogen.
Ich kam da so an, es fing schon damit an, dass er meinte, ja, und also dann machte ja Tyrell irgendwie so einen Joke von wegen, wenn du irgendwie ihr ganzen Kram halt ins Gesicht gespritzt gekriegt haben willst. Und ich dachte war das gerade ein Oral-Sex-Joke? Und dann ging das ja noch weiter. Und dann machte er dann, also da kamen noch mehr so Referenzen, wo ich dachte, okay, vielleicht war auch einfach nur ich diejenige, die das gehört hat als Einzige. Ich weiß es nicht.
Ich bin vielleicht einfach ein sehr braver Junge, aber ich habe ehrlich gesagt, das ist komplett an mir vorbeigezogen. Oder ich bin
ja, aber das kam dann noch mehrfach
Kerl, also,
in diesem Gespräch, wo es dann halt um Eingeweide ging und Schmatter und glitschig und so. Ich dachte so, aber vielleicht, wie gesagt, ein Schelm, der Böses dabei denkt, sag ich nur. Das wollte ich gerade noch erwähnen, weil ich dachte, aber das kommt natürlich auch so ein bisschen, ich meine, wir wissen im Militär und gerade auch
ich
so Ingenieur
sagen,
und so.
Nein, ist ja auch sicher da. als Kara Starbuck hier die Pilotenausbildung übernimmt, macht sie auch den einen rund damit, verweisen auf sein Gemächt und so weiter. Und
ja, das ist natürlich das ist einfach hier der typische
Militärsprech. Es kann einfach sein, dass ich den mittlerweile einfach als so organisch oder gegeben hinnehme, dass ich einfach keine großartigen Gedanken mehr darüber mache.
Aber ja, und dann aber noch halt. Also in dem Moment, in dem ich dann noch dachte, na, vielleicht bin es ja auch nur ich, der das irgendwie falsch interpretiert, kommt ja dann Boomer um die Ecke, die ihre Hand gegen das Schiff legt und man das Gefühl hat, what the fuck? Also sie redet ja von einem Haustier, aber ich weiß nicht, ich fand, es wirkte schon sehr sexuell aufgeladen alles. Es war irgendwie so, ja, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, war ich da
auch auf dem falschen Trip. Ja, das schon eher. Ich habe mich gefragt, ich möchte da auch der Schauspielerin Grace Park gar nicht zu nahe treten. Die ist ja mittlerweile auch ein etablierter TV-Star in Hawaii 5.0 und so, hat eine große Karriere gehabt. Und ich glaube, ist auch schauspielerisch nochmal gewachsen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht auch an ihr liegt und auch an Aaron Douglas, der Chief Tyrell spielt, gerade im Zusammenspiel mit ihr, dass da irgendwie nie so richtig irgendwas knisterte, dass ich mir denke, vielleicht ist es einfach nicht auch nur manchmal nur so halbgar geschrieben, dieses ganze, Sinnliche und da spielen Gefühle eine Rolle und so weiter, sondern vielleicht auch sind einfach auch die Schauspielerinnen und Schauspieler noch gar nicht in der Lage, noch nicht, sage ich, weil ich finde, das bessert sich im Laufe der Serie, das so zu vermitteln. Aber vielleicht ist das auch wiederum dieser Eindruck dadurch gefärbt, dass ich eben Interviews gelesen habe mit Grace Park, mit Aaron Douglas, mit Tambota Pinkett, hast glaube ich der Hilo spielt, und alle gesagt haben, wir kamen ungefähr gerade aus der Schauspielschule gefallen, wir hatten keine Ahnung, was wir da machen, die Skripts wurden jede Woche neu geschrieben und ich habe in 2 Staffeln gebraucht, bis ich meine Figur gefunden habe.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber ich meine natürlich, klar, die Szene mit dem Schiff und Hilo hatten wir ja, und Boomer hatten wir ja, eben um nochmal deutlich zu machen, okay, also wenn da sozusagen schon unbewusst eine Sympathie gegenüber einem Zylonen, Gegenstand, Haustier, whatever, wie man das auch beschreiben möchte, ist, dann ist da vielleicht doch noch mehr unter der Oberfläche am Kochen, als man
ahnt. Natürlich.
So, gut. Ja. Genau, das wollte ich gerade noch erwähnen, weil ich dachte, okay. So, also der Handlungsstrang, der am meisten hergibt, du hast recht,
was köchelt denn in Balthas Kopf? Nach einem Streit über richtige und falsche Götter mit Hetzix verschwindet diese aus Balthas Kopf und tritt kurz darauf als echte Person an Bord der Galactica in Erscheinung. Shelley Godfrey stellt sich als ehemalige Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums vor und beschuldigt Balter des Verrats. Ein Beweisvideo belegt seine Manipulation des militärischen Servers auf Caprica, der zur Zerstörung Capricas, also in Caprica City, der zur Zerstörung Capricas und der 12 Kolonien durch die Zylonen führte. Nach verzweifelten und erfolglosen Versuchen, seinen Namen reinzuwaschen, findet Balter zum zylonischen Fragezeichen Glauben, woraufhin Godfrey spurlos verschwindet und mit ihr die vermeintlichen Beweise für Balters Schandtaten. So. Das ist auch wieder sehr viel Story für eine wiederum nur gut 40-minütige Folge.
Stimmt, ja.
Aber es macht das meinte
ich ja mit
draus.
Dann, in dem Moment, in dem man denkt, man kann ausatmen, kommt dann so eine Folge, wo du irgendwie ganz viele Sachen hast.
Und ich muss sagen, viele Sachen, denen schadet es eher, ich möchte nicht sagen in dieser Serie, aber grundsätzlich, wenn man so Fernsehen guckt und das eigentlich in dem Moment, in dem man es guckt, genießt und sich im Nachhinein fragt, hey, Moment mal, hier ist es genau andersrum, finde ich. Also ich habe Spaß an der Folge gehabt, aber so im Nachgang finde ich sie fast noch reizvoller, sich darüber Gedanken zu machen, wohin das hätte noch gehen können. Und natürlich auch wieder den Gedanken zu verfolgen, was, wenn die einfach 10, 20 Minuten mehr Zeit gehabt hätten. Weil so fand ich es dann schon so ein bisschen abrupt manchmal, wenn da plötzlich da Balter neben Gator auf dem stillen Örtchen sitzt und ihn belabert und ich mir denke, warte mal, hat er nicht erst gerade vor 3 Minuten mit seiner Ermittlung angefangen? Ist nicht jetzt schon wieder, wie viel Zeit ist denn eigentlich vergangen? Aber es ist spannend. Wie ging es dir mit dem Handlungsstrang?
Ja, ich fand, das war ein sehr guter Handlungsstrang. Es hatte sehr viele Dinge drin, über die man sich Gedanken machen kann. Aber es war auch der Handlungsstrang, wo ich so ein bisschen mit einem komischen Gefühl zurückgelassen wurde, weil ich dachte, dieser ganze Story-Arc von wegen Götter, Gott, Glaube, vielleicht auch Philosophie im weitesten Sinne. Wo kommt der plötzlich, warum ist der plötzlich so wichtig? Der kommt für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Wir haben zwar vorher schon immer mal Referenzen gehabt, dass es eben, dass Glauben noch eine wichtige Rolle spielt und so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Six so wahnsinnig vehement auf den Glauben an ihren einen Gott bestand. Und jetzt ist plötzlich dieses, also es sieht ja so aus, als wolle sie ihn ja dazu bringen, den gleichen Glauben zu haben wie sie. Also es hat schon was Missionarisches. Und da fragt man sich natürlich auch, warum? Warum ist das wichtig?
Ich frage mich gerade, ob ich dir am Ende die Frage stellen soll, aber ich glaube, sie passt hier besser hin. Und zwar diejenige nach der Natur von Head Six. Gibt sie wirklich? Ist das eine Psychose von Bolter? In welcher Form existiert sie? Ist für dich diese Folge einfach eigentlich ein endgültiger Beweis dafür, dass sie existiert? Weil Bolter wird ja dazu quasi gezwungen, manipuliert in die Richtung, dass er gegen seine Überzeugung handelt. Er ist Wissenschaftler, er findet das alles Nonsens. Am Anfang gibt es dieses Streitgespräch mit der Six in seinem Kopf. Und dann sagt die, so ist ja der Verlauf der Handlung, ich fasse das jetzt mal sehr kurz, verschwindet sie und sagt, dann zeige ich dir mal, was hier Sache ist. Und verschwindet aus seinem Kopf und schickt quasi eine humanoide Six an Bord der Galactica, die sich unter falscher Identität ausgibt und manipuliert ihn dahin, dass er am Ende eben genau das tut, was sie will, nur um dann zurückzukommen und zu sagen, da bin ich wieder, jetzt bist du ein braver Hund.
Du meinst, existiert im Sinne von, dass es eine unabhängige Figur ist, die nicht nur halluziniert wird von Bolter, meinst du?
Genau, dass es nicht eine Psychose ist und die einfach so komplett seinen eigenen Gedanken entwächst, sondern wirklich etwas ist, in welcher Form auch immer, was dort in seinen Kopf reingepflanzt wurde.
Also das ist ja eigentlich meine Überzeugung schon seit Folge 1, deswegen sage ich jetzt hier ja. Also ich finde schon, dass das ein guter Beweis dafür ist, aber tatsächlich hat diese Folge mir auch eines gezeigt, und zwar, dass ich das Gefühl habe, dass hier eben, also wir haben mehr Zwiegespräche in Bolters Kopf gehabt, als ich vorher gedacht hätte. Und es gibt mehr Szenen in diesem Handlungsstrang, von dem ich mir nicht hundertprozentig sicher war, ob sie in Bolters Kopf so nur aufgenommen werden oder ob sie wirklich so stattgefunden haben. Was für mich bedeutet, wir wissen ja, dass Bolter ein unzuverlässiger Erzähler ist, aber hier habe ich erst mitbekommen, wie unzuverlässig. Deswegen frage ich mich halt, ob nicht vielleicht ein Teil der Head Six, also ich glaube, Head Six ist keine alleinige Halluzination, aber es würde mich nicht wundern, wenn ein Teil der Szenen, die wir gesehen haben mit Head Six, Halluzinationen sind. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da beides parallel läuft und dass sich das in Bolters Kopf quasi so vermischt miteinander. Aber meines Erachtens nach ist Head Six tatsächlich ein Programm oder was auch immer, wie man es auch immer nennen möchte, das tatsächlich unabhängig von seinen Halluzinationen sich artikuliert und sich stattdessen eben seine Vorstellung vielleicht sogar eher zunutze macht, um so zu tun, als sei sie nur eine Vorstellung.
Ja, ja. Ich meine bloß, das sind alles wirklich sehr, sehr theoretische Überlegungen natürlich. Nichts basiert nicht auf dessen, was wir sehen, sondern was hätte sein können. Aber ich habe mir überlegt, wenn dieser ganze Handlungsstrang mit dieser Miss Godfrey taucht da auf an Bord der Galactica und sagt, hier, übrigens, hier ist ein Beweisvideo dafür, dass Bolter ein Verräter ist, wäre das nicht so gewesen, hätten wir nur in einer anderen Episode so einen quasi Glaubensstreit in Bolters Kopf gehabt mit der Head Six über, was ist der einzig wahre Glaube und ist nicht überhaupt die Wissenschaft herrscht über alles und irgendwie nivelliert jede Art von Glauben, dann hätte man eben auch sagen können, ja gut, das sind wahrscheinlich einfach im weitesten Sinne Selbstgespräche, die er mit sich führt, in denen er vielleicht versucht, seine eigene Schuld klein zu reden, weil er vielleicht wirklich auf dem Weg ist, dass er sagt, ja, vielleicht sollte ich ja wirklich an den zylonischen Gott glauben, vielleicht macht er dann alles okay, was ich getan habe.
Aber auch so diese Vorstellung von einem Gott, der natürlich alles gut macht und vielleicht auch alle Sünden vergibt und so, das bin ich immer wieder, also das finde ich halt einfach auch sehr schwierig. Das ist halt
Das sagt auch diese Folge nicht oder dieses Drehbuch nicht. Ich wollte nur sagen, es wäre eine theoretische Möglichkeit.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Man muss sagen, also ein Geniestreich war natürlich hier Godfrey, also die echte Six sozusagen oder eine Six.
Eine Six, ja.
Also die gleiche Schauspielerin zu nehmen. Das war natürlich, weil ich tatsächlich genau reingefallen bin auf diesen Trick, dass es anfängt in seinem Kopf und dann kommt er ja auf die Brücke und da steht da Six und man denkt weiterhin, es ist seine Halluzination und dann stellt sich raus, nee, es ist tatsächlich also eine richtige Figur, ein richtiger Charakter, der halt nur so aussieht wie Six. Ich habe lächerlich lange dafür gebraucht, es zu verstehen. Ich war so, what? Also ich dachte wirklich noch, dass wir irgendwann aus dieser Halluzination aufwachen, dass er also auf der Brücke auch noch eine Halluzination hat. Aber dann ging das die ganze Zeit weiter und dann dachte ich, nee, Moment mal, also ist sie doch echt? Es war so, Ja, also das hat wunderbar für mich funktioniert. Ich bin da sehr schön drauf reingefallen.
Ja, so sollte es ja auch sein, glaube ich. Das war ja auch die Absicht tatsächlich.
Also das war wirklich sehr gut gemacht.
Wir sehen diesen ganzen Handlungsstrang durch Bolters Augen und wir nehmen eben seine Perspektive ein und eben, ja, es dauert ein, zwei Minütchen. Ich fand ehrlich gesagt den Moment sehr, sehr komisch, in der er zum ersten Mal begegnet, also der echten Six als Shelley Godfrey und dann irgendwie sagt, oh, du hast dich aber heute irgendwie hochgeschlossen, zeigst du dich aber heute, kannst du deine Bluse ein bisschen für mich aufknöpfen? Und
ja, ja, ja.
Dabei beäugt wird von der Dame und der gesamten Crew da auf der Brücke und die sich wahrscheinlich alle denken, ja, what the frack.
Ja, also die denken auch, was ist das für ein Arschloch? Vor allem, ich meine, er ist ja als Weiberheld bekannt, aber das war dann so ein bisschen so, ja, selbst für ihn war das ungewöhnlich. deswegen, ja, aber ich fand auch interessant, dass dann wirklich, also man hat gesehen, dass Tai und auch Adama nicht amused waren und auch entsprechend reagiert haben. Da dachte ich mir so, immerhin etwas. Also immerhin zwei Leute, die darauf bestehen, dass wir hier professionell bleiben und nicht über Busen und Busen sprechen. Ja, aber bevor wir ja diese eigentliche Szene hatten, hatten wir diese,
das könnte auch so ein deutscher Titel sein für eine Battlestar Galactica Folge.
Diese Gott-Diskussion. Und da möchte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Und zwar, also Six und Balta haben ja darüber diskutiert. Six besteht ja darauf, dass es nur einen Gott gibt. Meines Erachtens nach immer noch die Frage für mich, ist der zylonische Gott identisch mit dem, was wir zum Beispiel als christlichen Gott verstehen? Mhm. Oder ist der zylonische Gott etwas komplett anderes, oder ist der zylonische Gott, was ja meine bisherige Arbeitsthese ist, eigentlich quasi so eine Art Oberzylone versus die Menschen, die an mehrere Götter glauben, versus Balta, von dem man eigentlich gar nicht weiß, ob er überhaupt an irgendwas glaubt, weil er steht ja eigentlich mehr so für Wissenschaft und Technik und also und das ist so sein Glaube. Mein Glaube ist die Wissenschaft, so.
Ja, genau. Nee, nee. Also Balta ist Atheist, auf jeden Fall. Und Six oder die Six in seinem Kopf bezichtigt ihn eben der Blasphemie dafür, dass er eben sagt, hier Wissenschaft über alles und ihr mit euren Göttern. Also Balta, so wie ich es verstanden habe, findet die Götter, an die die Menschen glauben, die Lords of Kobol, die Götter von Kobol, als genauso blödsinnig. Und deswegen macht er auch dumme Sprüche drüber.
Ja, also alles, was irgendwie eine göttliche Macht ist, ist für ihn irgendwie nicht sinnvoll. Ja, also diese ganze, ich habe erst gedacht am Anfang, als wir diese Diskussionen sehen zwischen Balta und Six, dass es ein Flashback ist zu einer Diskussion, die sie vielleicht schon öfter geführt haben, als sie in einer Beziehung waren.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist jetzt doch irgendwie was, ich weiß es nicht. Also es scheint auf jeden Fall ein altes Streitgespräch zu sein, das sich irgendwie immer wiederholt. Also es ist nicht das erste Mal, dass er damit konfrontiert wird wohl.
Wir wissen es nicht, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber du hast recht, dieses Gespräch, so von wegen ist das jetzt Gotteslästerung, was du hier machst und so weiter, das wirkte schon sehr eingelebt. Das wirkte nicht wie etwas, was sie zum ersten Mal gerade debattieren. Und ich nehme an, sie haben es debattiert nach der Zerstörung der 12 Kolonien durch die Zylonen, dass sie angefangen haben, diese Gespräche zu führen. Mit Sicherheit nicht, bevor er angefangen hat, hier den Server zu manipulieren.
Nein, da wusste er ja gar nicht, dass
die
Zylonin ist, genau. Hoffen wir. Oh, okay. Na gut. Also genau, aber das fand ich dann noch ganz interessant. Und dann kommt halt diese Miss Godfrey irgendwie ins Spiel.
Ja.
Wie gesagt, alles sehr verwirrend immer. Und die hat ja eine CD dabei, wo ja ein vermeintliches Foto von ihm ist.
Die hat eine achteckige CD-ROM dabei.
Ja.
Sehr schönes, kleines Detail. Konnte man, glaube ich, auch noch machen in dem, also ich würde sagen 2004 sowieso, aber in dem Universum von Galactica funktioniert das natürlich, glaube ich, noch. Heute wäre man da, glaube ich, mit hier Deepfakes sehr viel misstrauischer gleich von Anfang an. Wenn jemand sagen würde, ich habe hier ein Video, das absolut schlüssig beweist, dass du an diesem und jedem Ort gewesen bist. Heute würde man da wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen anders drüber denken. Aber in dieser Low-Tech-Welt von Galactica ist das natürlich ein Videobeweis, ein legitimer Beweis. Und,
Frage? War der Videobeweis, den sie dabei hatte, echt oder nicht? Weil er hat ja das gemacht, was ihm vorgeworfen wird. Und ich frage mich, also ist das tatsächlich echt gewesen? Also ich meine, hat sie quasi gefaked? Also weil es ist ja eine doppelte Lage von Betrug. Also das war quasi, war das ein gefakter Videobeweis, über den sie nochmal gefakte Hintergrundindizien gelegt hat, damit am Ende rauskommt, es war gefaked? Oder ist es echtes Kameramaterial gewesen, weil er hat es ja gemacht.
Ja, genau. Also die Handlung ist ja ist absolut zweifellos, dass er schuldig ist, aber ich glaube, der Videobeweis ist falsch. Ich glaube, dafür, ich habe mir die Frage auch gestellt, als ich das zum ersten Mal hier sah, aber seine Reaktion ist ja dermaßen echauffiert und verstört und er ist ja dermaßen, argumentiert ja dermaßen vehement und ist ja auch verzweifelt in Momenten, in denen er sich, in denen er nicht kommuniziert mit anderen Menschen, sondern man merkt ja regelrecht, wie verzweifelt er ist und verstört von dem, was er da sieht. Also ich glaube, es ist eine schwierige Lage, in der er sich befindet, weil einerseits hat er das getan, was da zu sehen ist. Das, was da zu sehen ist, das war aber nicht er. So meine.
Ja, aber genau, aber dann haben die ja, aber dann ist das ja wirklich ein total krasses Ding mit dieser CD, weil sie haben ja dann nicht nur gefaked, dass es so aussieht, als wäre die eigentliche Aufnahme echt, sondern sie haben ja dann auch gefaked, die vermeintlichen Dinge, die dafür sprechen, dass es ein Fake ist.
Ja.
Ja, wunderbar. Also apropos technische Meisterleistung.
Im Grunde kommt er, ist so ein bisschen mein Eindruck, gestärkter aus der Episode raus, als er reingegangen ist. Weil natürlich, wenn denn vorher irgendjemand ihn noch einen Verdacht hatte oder misstrauisch war, und wir haben ja auch diese Momente hier zu ganz zum Beginn der Serie, als dieses eine Schiff da zerstört wird, an dem jemand vom Verteidigungsministerium sitzt und dann, wie es die Umstände so wollen, die Glücklichen, die fügen sich für ihn, dann eben ums Leben kommt, der ihn hätte möglicherweise verraten können, haben wir jetzt eine Situation, in der eben alle sich dessen bewusst sind, dass jemand Bolter in die Scheiße reiten will. Und das vor allem, also dass die Zylonen Bolter in die Scheiße reiten wollen.
Ja, und das erklärt da kann sich ja auch in Zukunft Adama, eben
auch immer sagen, wisst ihr, das ist alles wieder Manipulation und ich bin ja hier fein raus, weil. Ne?
Und Adama erklärt sich das ja auch eben dann und auch die anderen erklären sich das ja damit, dass sie verhindern möchten, dass Bolter eben diesen Scanner entwickelt.
Genau.
Ja.
Stimmt, das hatten wir in der letzten Folge schon. Sehr schöner Callback.
Genau, also das bestätigt sich jetzt quasi.
Oh, wie schlüssig das ist. Hier waren ja tatsächlich so die Autoren, allen voran Ron Moore, noch irgendwie smarter, als ich jetzt gerade so auf dem Schirm hatte. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Für sie ist immer das Naheliegende, die Zylonen wollen Bolter in die Scheiße reiten. Und im Grunde ist dann für alle, am Ende dieser Episode steht für alle die Erkenntnis, ja stimmt, das ist wirklich so. Die wollen einfach hier Bolter dran kriegen. Und er ist komplett unbefleckt.
Ja.
Schönes Showcase, ehrlich gesagt, einfach für den Schauspieler James Callis, finde ich, den ich einfach, also nicht nur mein Liebling ist, sondern ich glaube, also mein einziger Liebling, aber eine Lieblingsfigur der Serie, sondern ich glaube auch im Fandom einfach sehr beliebt ist, weil ich denke, er macht, er trifft ein wirklich gutes Maß zwischen Hysterie, Humor und Verzweiflung. Also ich nehme ihm das Leiden seiner Figur ab und trotzdem ist er eben immer noch verdammt amüsant hier und da dabei.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefreut, als die Episode losging und es sich herausstellte, dass es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Handlungsstrang geben wird, der sich um ihn dreht. Da dachte ich, ach schön, wir haben eine Bolter-Folge. Da habe ich irgendwie drauf gewartet. Der war doch gar nicht so richtig gefeatured. Ja. Deswegen, das fand ich schon ganz cool. Ja, du hast schon recht, er spielt es schon super. Er hat so einen sehr guten Balancegang und er ist trotzdem hinterher weder mehr vertrauenswürdig, würde ich noch sympathischer. Also, aber trotzdem irgendwie kann man mit der Figur ganz gut mitgehen. Und du sagst es, er hat natürlich auch komische Momente, wobei ich, also bei manchen war ich auch so ein bisschen so, also diese Toilettenszenen.
Ein neues Set.
Ja.
Habe ich mir notiert.
Ja, also ich meine, es ist natürlich so dieses, oh, wir sind auf der Toilette, hihihi. Und wir sind eigentlich dabei, unser Geschäft zu verrichten, aber jetzt flüstert er mir hier irgendwie so durch die Spalte zu, hihihi. Und also so, das war auch so ein bisschen, ja, okay, das ist halt, es hat schon ein bisschen so Penela-Humor. Aber ich musste trotzdem schmunzeln, als dann die Kamera halt einfach nur die ganze Zeit von außen auf diese geschlossenen Türen gefilmt hat und du hast nur diese Füße gesehen. Und dann dachte ich mir so, erstaunlich, was man durch Fußpositionen alles schauspielern kann. Also da war schon sehr viel Ausdruck drin. Ich dachte so, okay, interessant. Ja, und interessant fand ich tatsächlich auch. Ich meine, wir wissen, das ist hier so geregelt, weil wir einfach gar nicht so viel Platz haben. Und wir haben auch schon gesehen, als da die zusammen an den Waschbecken standen und sich die Zähne geputzt haben, dass wir keine getrennten Badezimmer oder getrennten Toiletten haben, sondern das ist alles Unisex. Mhm. Und dann dachte ich mir aber, egal ob das jetzt hier Unisex ist, weil wir eben müssen oder nicht, aber das ist für die 90er, beziehungsweise für die 2000er, also 2004 etwas, das ist schon sehr fortschrittlich. Also das, was man versucht hat, 20 Jahre später zu etablieren und wo es ein Riesengeschrei gab, ist hier einfach selbstverständlich.
Ja, ich glaube, hier
ich meine, es ist, weil es muss. Aber es ist mir trotzdem aufgefallen.
Ich glaube, das hier lässt sich nicht so gut ideologisch motivieren, sondern einfach ist tatsächlich aufgrund der Umstände richtig.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, ideologisch aufgeladen, aber das eben in sehr jüngerer Zeit oder in sowas wie Starship Troopers, wo die dann eben auch alle gemeinsam mit Duschen haben.
Genau.
Man sieht selten und ich finde es auch gut, so mit dieser kompletten auch Selbstverständlichkeit, wie damit umgegangen wird. Ich finde, diese Toilettenkabinen bieten ein bisschen wenig Privatsphäre. Da habe ich dann doch gefragt, ob man, das Fußschauspiel ist toll und ich glaube, dafür sind eben die Türen auch relativ hoch. Aber ich fragte mich schon, ob man den nicht vielleicht noch ein bisschen, ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre hätte sorgen können.
Ich weiß, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es eben ein Schiff ist und auf dem Schiff ist es so. Aber ich finde ja diese Metalloptik so schrecklich und diese Metalltoiletten.
Total, ja.
Ich habe das schon gesehen. Dann war das eine von diesen Metalltoiletten ohne Toilettensitz, wo ich schon dachte, oh, nicht so eine Toilette. Wenn ich für die restlichen Jahre meines Lebens auf so einem Klo gehen müsste, da hätte ich aber sofort einen Toilettensitz erfunden. Also ich hasse solche Klos.
Hier macht sich wieder
so
mal
am Rande.
Du hast ja absolut recht. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht anhöre wie eine gesprungene Platte, weil ich immer wieder sage, irgendwo merkt man dann doch einfach die Kürze der Episodenlaufzeit und da hakt es für mich ein bisschen. Tatsächlich ist das für mich in der Art und Weise, wie eben versucht, Balter sich da selber reinzuwaschen im Dialog mit Gator, überhaupt der ganze Auftrag an Gator, das da mal irgendwie aufzulösen, schon so ein bisschen überall. Das fühlt sich so ein bisschen gedrungen an. Ich finde es, glaube ich, gut, also als dramaturgischen, strategischen Zug zu sagen, wir reduzieren das im Grunde auf ein Zwiegespräch von Balter und Gator auf dem Klo. Allerdings steht dahinter natürlich auch eine sehr komplexe Gemengelage, die man einfach auf so einen einfachen Moment dann runter reduziert. Und da habe ich mir schon gedacht, naja, im Grunde könnte das ein abendfüllender Paranoia-Thriller sein. So, wer verrät jetzt wen und wer arbeitet gegen wen und die Zeit tickt und dann irgendwie, also, und das geht für mich so ein bisschen verloren, so ein bisschen noch, da wäre noch mehr Potenzial für Spannung drin gewesen. So löst sich das doch alles sehr, sehr schnell auf. Also gerade zum Ende hin, wenn dann im Grunde einfach hier Gator zu Balters Zelle kommt und sagt, ah, übrigens hier, Miss Godfrey ist verschwunden und das Video ist fake, haben sie Glück gehabt. Und dann, Folge ist vorbei.
Ja, du hast schon recht, aber ich meine, und der besondere Reiz dieser Storyline kommt für mich halt dadurch, dass wir die ganze Zeit eben Balters Perspektive haben und die halt super unzuverlässig ist. Und du nicht so richtig weißt, was davon ist jetzt quasi etwas, was er so empfindet und was nicht.
Ich sag, die Folge ist vorbei, aber dann haben wir noch eine ganze Szene auf Caprica, wo nochmal Balter irgendwie sich freuen kann, dass Head Six zurück ist,
Kopf-Caprica. Aber dann, aber auch, dass diese Toilettenszene dann so weitergeht, also Gator stürmt ja dann raus, ohne sich die Hände zu waschen. Und
worauf Balter ihn hinweist, das sieht sehr improvisiert
so,
aus. Ja.
Und manchmal hängen sich, ich glaube, das ist auch so ein Zeichen seines Genies, manchmal hängen sich ja so geniale Gehirne an sinnlosen Details fest. Hm. Wie, du musst dir jetzt noch die Hände waschen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Tatsache, dass er dann hinterher, also dass er dann sieht, dass da eine Frau auf dem Klo sitzt und dann einfach diese Klotür aufdrückt, ich auch noch so mit, bitte, ich habe mich auch noch gefragt, kann man diese Tür nicht abschließen? Also offensichtlich nicht. Und dafür, dass sie da angeblich gerade mitten im Pinkeln unterbrochen wurde, hatte sie ihre Sachen aber noch an. Also das war auch so, ich so, what? Also sie hat auch nicht irgendwie vermeintlich irgendwelche Röcke oder Hosen hochgezogen, als dann die Tür aufging. Und warum dachte er, dass die Frauenschuhe jetzt Godfrey sein müssen? Also ich meine, sie hat keine Militäruniform angehabt, keine Militärboots oder so. Da hätte man sich schon denken können, wenn da jemand in Zivil auf dem Klo sitzt, dass das kein Militär ist. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es Miss Godfrey ist. Also da war für mich so ein bisschen so ein Plothole drin.
Ach, er hat ihre Füße und Fesseln, obwohl die sieht man nicht irgendwie sehr genau studiert, wollte ich sagen.
Diese Füße erkenne ich von überall. Ich hatte so viel Sex mit diesen Füßen. Weißt du, so vielleicht irgendwie, I don't know.
Er hat sehr viel Zeit mit ihr verbracht, tatsächlich, und auch mit ihren Füßen. Ja. Wir wissen ja nicht, welche sexuellen Kings Walter noch hat. Also vielleicht mag er auch Füße ganz besonders.
Naja, also das war ja dann genau nochmal. Ja, also ich weiß nicht, diese ganze, und aber tut mir leid, vielleicht ich weiß auch immer auch nicht, ob ich immer dann diejenige bin, die da irgendwie so Sachen drin sieht, die da ja gar nicht drin gemeint sind. Aber auch die ganze Szene mit zwei Männern, die nebeneinander in zwei Klos sitzen und sich gegenseitig Botschaften zuraunen. Also, es schreit für mich schon sehr nach Klappe, oder? Also, ja, ich weiß nicht. Also, es war so ein bisschen so, es ist irgendwie alles sehr, super weird.
Klappe? Okay,
heißt es nicht Klappe?
Du meinst so, also ein Glory Hole? So
Glory Hole gar nicht. Heißt das nicht Klappe eigentlich? Früher, wenn Homosexuelle, als es noch verboten war, homosexuell zu sein und man sich heimlich getroffen hat für Sex.
Achso, du meinst dieses Out of the Closet-Ding oder in the Closet?
Diese Plätze, wo man sich halt treffen konnte. Und manchmal waren das auch Herren-Pissoirs. Und
absolut,
das
richtig,
waren ja immer so kleine eigene Häuschen.
Ja.
Und ich dachte, die heißen Klappe? Keine Ahnung. Aber das hatte so ein bisschen so leichte Anklänge davon. Ich dachte so, what? Aber ich meine, das war hier natürlich nicht gedacht. Aber das hatte ich so als kurzen Assoziationshintergrund auch, wo ich so dachte, okay.
Kann ja auch durchaus sein. Ich meine, wir sind eben auch so alt, wie wir sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin eben auch mit 100 Aktenzeichen XY-Beiträgen aufgewachsen, die immer so losgingen mit, Herr Schmidt trieb sich gerne an Autobahnraststätten rum, weil er etwas anders war.
als alle anderen. Ja, ach, hör auf.
Und dann, genau, und 5 Minuten später liegt er tot im Busch. Und ich dachte mir, was macht denn der? Also als Kind dachte ich mir, was macht denn der Herr Schmidt an der Autobahnraststätte?
Ja, genau.
Und ich meine, mittlerweile sind wir da deutlich weniger homophob und irgendwie gesellschaftlich einfach ein bisschen weiter, was solche Sachen betrifft. Und aber du hast ja recht, man könnte es so deuten, es ist eben in the closet, out of the closet. Es ist eben ein Closet, das ist eben eine Toilettenkabine. Und klar, theoretisch.
Das war hier nicht gemeint, aber das war auch so eine Assoziation, die ich hatte. Es ist schon, diese ganze Situation ist von außen betrachtet einfach nur weird. Aber ja, vielleicht auch einfach klar, das stille Örtchen ist halt das Örtchen, wo du noch vermeintlich am meisten Privatsphäre hast. Deswegen, okay.
So. Wir müssen noch, die allerwichtigste Frage stelle ich so zum Schluss, aber vielleicht sollten wir zumindest noch ein bisschen hier kurz droppen, dass wir eben doch diese Anbagger-Szene haben zwischen Six, also Shelley Godfrey und Adama, bei dem offenbar das nicht so gut
diese
funktioniert.
Diese wirklich Fremdscham-Anbagger-Szene, ja.
Ja, genau. Welche Empfindung hat das ausgelöst, wie du gerade sagtest?
Fremdscham? Ich dachte nur so, Gott sei Dank hat Adama das durchschaut. Daher kommt auch mein Gedanke eben, dass ich das Gefühl habe, dass Six die Zylonen-TM oder Six in diesem Fall nicht so richtig versteht, dass Sex nicht immer eine Go-To-Waffe ist, mit der man arbeiten kann. Mhm. Ja, also gerade da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Und dann, was ich ganz gut fand, war, dass Adama dann gesagt hat, okay, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Und der hat ja auch nicht reagiert. Ich glaube, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie verstanden hat, dass seine Nichtreaktion bedeutet, dass er nichts will. Also sie fühlte sich nicht so sie fühlte sich nicht so an. Oder ihre Reaktion war nicht so, als hätte sie sich abgewiesen gefühlt von ihm.
Ja.
Naja, und dann war ich ja doch leise guten Mutes, dass er, als er ja da skeptisch ihr gegenüber war und dann die Überwachung befohlen hat, dass er da vielleicht durchschaut, ihre Pläne irgendwie. Da war ja dann schon so ein Senfkorn von Misstrauen gesät.
Ja, ja.
Ja.
Ich finde es super, weil es eben auch die Zylonen auf so einer intellektuellen Ebene ein bisschen entzaubert. Wir haben ja schon relativ früh diesen Beginn in der Miniserie, in dem es eben heißt, ja, sie sind nicht immun gegen Strahlung und das irgendwie macht ihre Körper kaputt und dann können wir sie irgendwie verkloppen oder irgendwie zunichte machen, ausschalten. Aber das ist eben so eine rein technische Ebene, das ist so ein bisschen wie, ah, guck mal hier, Kryptonit und Superman, das passt einfach nicht gut zusammen. aber hier haben wir die Zylonen auf so einer intellektuellen oder strategischen Ebene einfach ein bisschen klein gemacht und das finde ich wichtig, die immer ein bisschen zu entzaubern, denn das ist halt immer so das Problem auch mit overpowered Good Guys wie Bad Guys, wenn die eben zu allmächtig sind und Leute kontrollieren können nach ihrem Belieben, dann wird es auch irgendwann ganz schnell uninteressant, wenn die einfach über allem stehen. Und hier merken wir eben doch, die haben anscheinend so die Menschen doch noch nicht so richtig kapiert in einiger Hinsicht und können sich eben noch verraten durch einfach dumme Handlungen.
Was ich an dieser ganzen Geschichte interessant finde, ist, Six ist ja de facto jetzt verbrannt als Charakter. Ja. Also sie kann nicht mehr irgendwo auftauchen als Spionin, weil jetzt weiß man, wie sie aussieht, ja.
Mhm, genau.
Und jetzt kann sie nicht nochmal irgendwo anders eingesetzt werden.
Mhm.
Und das finde ich interessant, dass sie quasi so eine ganze Persona verbrannt haben für ihre Pläne.
Mhm.
Und offensichtlich war das ja dann so wichtig, dass sie gesagt haben, sie nehmen das in Kauf.
Ja. Wiederum, Mary McDonald kriegt hier nicht viel zu tun, aber ich finde das, was sie zu tun kriegt, also dieses Hin und Her, dieser Zweifel, diese wachsenden Zweifel an Balters Loyalität, ich finde das einfach gut gespielt. Sie macht das einfach so gut. Wir werden schon noch hier größere Showcases kriegen für Laura Roslin als diese Folge, aber das Wenige, was sie hat, ist einfach tipptopp, finde ich. Also ich sehe einfach gerne dabei zu.
Ja, stimmt. Also fand ich auch. Und ich finde aber auch interessant, dass sowohl sie als auch Adama ja gesagt haben, und hoffentlich ist an diesen Beschuldigungen nichts dran, weil wenn da wirklich was dran wäre, dann würde es bedeuten, dass sie persönlich, also sie, Roslin persönlich und er, Adama persönlich, einen wahnsinnig großen Fehler gemacht haben. Und da frage ich mich auch, wie viel Stolz steckt dahinter, gar nicht erst in Erwägung zu ziehen, dass vielleicht Balter schuldig sein könnte, weil man sich nicht eingestehen will, dass man selber dann total viel verbockt hat.
Ja.
Das fand ich noch ganz interessant, dass das so betont wurde von beiden übrigens. Ja, und dann aber auch diese Diskussion mit Roslin, wo ich ehrlich gesagt kurzfristig nicht sicher war, ob das eine Diskussion ist, die sie hat, weil sie vermeintliche Spione in die Irre führen möchte. Oder ob sie das wirklich denkt. Weil diese Diskussion mit Balter, wo sie meint, sie hätte es in ihrem Bauchgefühl, dass er schuldig sein könnte, schuldig ist. Da dachte ich so, what the fuck? Also, Das war genau die Reaktion, die Bolte hatte, hatte ich auch. Also als er meinte, Entschuldigung, aber ich hoffe, dass nicht nur ihr Bauchgefühl am Ende dafür zuständig ist, mich zu verurteilen. Ja, also da dachte ich auch so, was denn das? Das war ganz komisch.
Ja, ja.
Das passte auch nicht so zu Rosalind irgendwie. Die ist ja sonst immer doch sehr für die Regeln und die Etikette und ja.
Genau. Ich finde auch, das sollte man nicht vergessen, dass, dazu neige ich aber selber manchmal, dass sie eben alle in einer verdammt nochmal verzweifelten Lage sind, in der sie angewiesen sind, dass die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch wirklich funktionieren und vor allem die sind, die sie eben vorgeben zu sein und auch die Kompetenz mitbringen.
Ja, dass sie vertrauenswürdig sind, genau.
Genau, ich wurde ja auch schon vollkommen zurechtgewiesen hier vorbei bei Blue Sky von einem Hörer dieser Tage, als weil wir, glaube ich, sagten, ja, ist ja vielleicht doch ein bisschen hart von der Dame, ja, diesen einen zu lohnen, der sich da als Humanoiden zu lohnen, der sich da als Waffenhändler ausgibt in der Battlestar-Miniserie, dann so zusammenschlägt und dann irgendwie kurz zum Climb ab, dann noch mit einem Stahlrohr. Und dann sagt er auch irgendwie, unser Hörer vollkommen zurecht, ja, aber guck mal, wie sauer der einfach sein muss. Die Zylonen haben gerade Milliarden Menschen getötet. Und ja, verdammt nochmal, das ist so. Also die sind einfach verdammt nochmal verzweifelt. Die haben ungefähr gerade 99,99% der Menschheit verloren. Und die haben eben nur noch knapp 50.000 Leute, die verdammt nochmal, auf die sie sich mehr oder weniger, vielleicht jetzt nicht die Gefangenen an Bord der Astral Queen, verlassen können müssen. Und natürlich bricht für die eine Welt zusammen, wenn dann eine entscheidende Figur wie Bolter plötzlich jemand sein könnte, der halt ein Verräter ist. Das würde das komplette Machtgefüge aus dem Gleichgewicht bringen.
Naja, vor allen Dingen, weil er ja auch wirklich eine zentrale Rolle spielt, sowohl in Hadamas Plan als auch in Rosalinds Plan. Ja, natürlich. Das ist schon richtig.
Was weißt du auch, was es mit der Bevölkerung, mit der zivilen Bevölkerung machen würde, wenn jetzt rauskäme, oh, hier guck mal, der wissenschaftliche Berater der Präsidentin und unseres Flottenkommandeurs ist ein zylonischer Spion, also ein Spion für
aber
die
Zylonen. Aber da sehen wir ja zumindest ganz kleine Anklänge davon, wie die Reaktion ist, denn Bolter wird ja dann auch einfach ins Gefängnis gesteckt, während die Untersuchungen laufen, offiziell. Und auch da ist es ja so, dass er dann später, als er dann wieder draußen ist, durch die Gänge läuft und man das Gefühl hat, dass alle über ihn reden. Und dabei, das ist auch so eine Szene, wo ich mir nicht sicher bin, ist das das, was Bolter empfindet?
Ja.
Oder ist das wirklich so?
Ich weiß es aber nicht. Ja. Wenn hier am Ende bei der Pressekonferenz die ganzen PressevertreterInnen alle einen Applaus ausbrechen, was eher untypisch ist für Journalisten.
Also ich sage, ein unverlässiger Erzähler. Also das war so ein bisschen atypisch. Richtig,
ja. Ich bin nicht so sicher, ob ich da noch manchmal vielleicht zu apologetisch, wie nennt man das, also irgendwie da die Serie zu sehr in Schutz nehme, weil ich denke, manchmal ist es vielleicht auch einfach nur nicht eindeutig geschrieben oder so smart geschrieben, wie ich es gerne hätte. Aber ich glaube, in dem Augenblick schon, dass wir da drauf gucken können und denken können, weirder Moment, warum klatschen jetzt die versammelten Journalisten und Journalistinnen? Aber wenn wir uns daran erinnern, dass es möglicherweise einfach nur Bolters Blick auf die Sachen ist, so von wegen, ja, guck mal, erst haben sie mich verdammt und jetzt feiern sie mich ab, dann ist das alles sehr, sehr schlüssig.
Ja, beziehungsweise man kann hier ja dann auch wieder argumentieren, vielleicht ist es aber auch die versammelte Erleichterung nach dem Motto, wir können uns sicher sein, dass wir in guten Händen sind und müssen eben unsere Leitung, unsere Präsidentin und was alles damit zusammenhängt, eben nicht in Frage stellen.
Good guy, Gaius, genau.
Genau, aber das meinte ich mit, dass man hier irgendwie die ganze Folge über nicht sicher sein kann, was man da jetzt eigentlich sieht und was davon so wirklich, wirklich, wirklich ist. Ja gut, aber das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Übrigens, Assistent Billy ist kurz mal wieder zurück.
Stimmt, ja.
Als da Rosalind eben umkippt und sich herausstellt, dass sie selbst sich medikamentiert und das nicht sehr erfolgreich.
Ja. Er darf ja wenigstens mal Kompetenz, nachdem er in den vorherigen Folgen hauptsächlich mit Duala da geflirtet hat.
Ja, ja.
Mal gucken, ob das zurückkommt. Ich sag dazu nichts.
Genauso wie ja auch die Soldatin, die ja auch irgendwie jetzt etliche Folgen nicht zu sehen war, heute nochmal zu sehen war, als sie Bolter aus dem Quartier abholen musste.
Ja.
Da tauchen dann so diese altbekannten Köpfe wieder auf.
Ich habe noch eine wichtige Frage und ich glaube, sie ist nicht, sie ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber sie ist nicht gänzlich unwichtig. Wir werden sehen. Und zwar, wie ernst haben wir das zu nehmen, glaubst du, am Ende mit Bolters Konvertierung zum Glauben der Zylonen? Ich meine, er revoltiert ja am Anfang immens und das ist ja auch der Grund für das gesamte Zerwürfnis zwischen ihm und Hetzix. Er sagt irgendwie, Religion sei was für die Dummen und für die Ahnungslosen und die irgendwie, das ist irgendwie nur eine Krücke für die Menschheit und jetzt auch für euch und ihr solltet euch schämen, überhaupt zu glauben. Und dann beendet eben diese Folge mit I have accepted your God, also den zylonischen Gott. Ist das so?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was diese Szene angeht, weil uns wird schon klar gemacht, dass er aus der Verzweiflung heraus sich ja an diesen Gott wendet. Zum einen war ich ein bisschen überrascht, dass er sich aus der Verzweiflung heraus an den zylonischen Gott wendet, also an den einen Gott und nicht an die Götter der Menschen,
ja.
Was ja näher liegen würde.
Weil die Zylonen eben mächtiger sind, das hat er ja erkannt in den letzten 3 Wochen oder 4 Wochen.
Ja, also ja, aber ich meine, wenn du dich doch dann entscheidest, aus deinem nichtgläubigen Zustand zurückzugehen zu einem gläubigen Zustand, dann ist doch die Tendenz höher, dass man sich den göttlichen Bildern zuwendet, die man aus seiner Kindheit vielleicht kennt, mit denen man aufgewachsen ist. Also man wendet sich ja eigentlich seinen Göttern zu und nicht einem spontanen einzigen Gott, der irgendwie so. Aber deswegen frage ich mich halt auch, also wie viel Berechnung dahinter steckt, ja, hinter diesem Move?
Das ist eine richtig gute Frage, Brett-Marie. Tatsächlich, weil ich mich das auch gerade frage, weil ich ja selber jemand bin, der, ich bin nicht gläubig. Ich bin nicht mehr gläubig. Ich bin mit Anfang 20 aus der Kirche ausgetreten, aber ich bin relativ streng konservativ-katholisch erzogen worden. Mhm. Und die Frage, die du gerade stellst, die konnte ich ehrlich gesagt für mich nicht beantworten. Erstmal, weil ich nie in der Situation war, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss jetzt wieder glauben, nur ein Gott oder der Gott wird mir helfen. Aber die Frage,
ja, aber
an welchen Gott ich mich dann
deine eigenen Glaubensbilder.
Ja gut, nicht, wenn man ein Hardcore-Atheist ist wie ich und wie es offenbar Walter ist. Weil ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen für mich bleibt das ist auch wirklich eine rein theoretische Überlegung, also eine These, möchte ich mal sagen, die ich für mich nicht auflösen kann, weil ich mir darüber noch nicht mal rein theoretisch Gedanken machen kann. Weil für mich das absolut so weit weg ist von meiner Lebensrealität. Aber ich finde die Frage, die du hier formulierst, super spannend, ehrlich gesagt gerade. Weil ich frage mich auch, wenn es wieder so weit ist und ich weiß ja nicht, ich in 20 Jahren überrollt mich ein Auto und ich stehe am Scheideweg zwischen Leben und Tod und irgendein Arzt tritt an mich heran und sagt irgendwie, Sie haben noch 4 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich da anfangen würde zu beten, glaube ich nicht, aber wenn ich es dann täte, wohin würde ich, an wen würde ich meine Gebete oder an welche Entität würde ich meine Gebete richten? Oh, spannend. Ich nehme das mal mit, so gedanklich, so aus dieser Folge raus.
Nicht, dass ich jetzt Lebenskrisen auslöse.
Nee, das ist doch total spannend. Das ist doch total spannend. Oder sagt man dann, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, frei wählen zu dürfen, dann nehme ich aber einen cooleren Gott. Dann
ich bin davon überzeugt, persönlich tatsächlich, so. Aber ich bin keine Atheistin, deswegen weiß ich das nicht. Aber meine 2 Cent Küchenpsychologie würde sagen, man fällt automatisch zurück in die ehemaligen Glaubensbilder, mit denen man aufgewachsen und sozialisiert wurde. Das wäre mein Gedanke. Aber ich weiß nicht,
auch,
wenn du dich wirklich als Atheist hast du dich ja intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt, dann könnte es ja durchaus sein, dass du dich woanders hinwendest, das weiß ich nicht.
Ja, es gibt mir nichts, für mich existiert das nicht, aber das heißt ja nicht, dass nicht irgendwie eine Lebenssituation entstehen könnte, von der ich jetzt so nichts ahne, in 15, 20, 30 Jahren, wie lange auch immer ich hier noch bin. Das wieder der Fall ist.
Hier wird es ja genauso gezeigt, dass eben aus der Verzweiflung heraus, dass das so passiert. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das Genie, das im Beuter steckt, das vielleicht sogar auch irgendwie automatisch weiß, dass es hier sinnvoller ist, sich an den zylonischen Gott zu wenden als an die, weil da hat er dann noch Vorteile von. Im Gegensatz zu jetzt den menschlichen Göttern.
Du meinst also, wenn er sagt zu Head 6 am Ende, I have accepted your God, dann ist das eine aufrichtige Äußerung. Dann ist das nicht
und das
nur,
muss noch nicht mal so sein, dass das kalkuliert ist, sondern es kann ja auch einfach sein, dass dir irgendwie instinktiv klar ist, wenn er sich dem einen Gott zuwendet, dann bringt ihm das vielleicht auch später mit 6 noch irgendwie was. Also das kann ja auch alles intuitiv sein, durchaus, nachdem er ja die Diskussion mit 6 mehrfach schon gehabt hat. Ich weiß es nicht so genau. Ich frage mich halt, wie überzeugend kann jemand aus so einer Situation herauskommen, wenn er ursprünglich überhaupt erst durch Verzweiflung dahin getrieben wurde? Weil jetzt ist die Verzweiflung ist ja weg, die Situation ist aufgelöst und der Leidensdruck ist nicht mehr da. Und dann frage ich mich einfach, also es ist ja nicht so, als ob du dann so einen Schalter umlegst und dann bist du plötzlich gläubig.
Ja.
Ja, das, also ich weiß es nicht. Ich find's,
oder ungläubig.
Das sind erste
ja.
Annäherungen, sagen wir so.
Und deswegen habe ich auch Spaß an der Serie. Also nicht nur wegen der ganzen religiösen Aspekte, sondern auch wegen anderer Dinge. Aber das ist tatsächlich auch, finde ich, sehr reizvoll.
Und ich frage mich auch, also es war ja jetzt zufällig so, dass da 2 Dinge zusammengekommen sind, nämlich Balters Rückkehr oder Hinwendung zur Religion in Kombination mit der Auflösung des Falles. Also da war das Timing ganz gut, sodass man das Gefühl hatte, dass in dem Moment, in dem er sich dem zylonischen Gott zuwendet, hat sie, was sie will und lässt von ihm ab und dann wird die Situation aufgelöst. Dabei war es zufällig
das
Timing so, dass zum gleichen Zeitpunkt ja dann eben rausgefunden wurde, dass das Foto manipuliert wurde.
Nein, das war so orchestriert, glaube ich. Also ich glaube, das liegt sehr nah beieinander. Ich verstehe da deinen Zweifel oder deine, das, was du jetzt gerade äußerst, finde ich nachvollziehbar, weil es ja tatsächlich wirklich so ist, er wirft sich auf den Boden, auf die Knie und fängt an zu beten. Und eine Minute später steht Gator da und sagt, übrigens, sie sind frei. Ich glaube, auch hier ist das einfach so die Chronologie der Ereignisse. Das Timing ist hier ein bisschen schlecht. Aber ich gehe fest davon aus.
Ja, weil
aus.
Man könnte ja, also am Anfang habe ich erst gedacht, Moment mal, ist sie, und sie ist ja dann weg, so. Hm. Und dann habe ich mich noch gefragt, okay, Moment mal, was wollte sie jetzt eigentlich? Wollte sie ihn denn jetzt einfach, ist diese ganze Geschichte so aufgezogen worden von ihr, weil sie ihn etablieren wollte als vertrauenswürdige Quelle und seine Stellung quasi stärken? Das ist ja das, was uns gesagt wird, dass das eigentlich das war, was sie mit dieser ganzen Geschichte wollte. Und das ist ja am Ende auch so, dass dann die Leute ein größeres Vertrauen haben in Bolter, als sie es vorher hatten. Oder, und das war nämlich der andere Gedanke, wollte sie eigentlich ihn dazu bringen, an ihren Gott zu glauben und stecken da quasi noch mehr Pläne dahinter, von denen wir jetzt aber noch nichts wissen. Und deswegen löst sie die Situation dann auf. Also war ihr eigentlicher Effekt, den sie erzielen wollte, ihn zum Glauben hinzubringen.
Aber du stellst das Entweder-Oder-Frage, warum denn nicht uns?
Ja genau, also vielleicht ist ja quasi dann die Tatsache, dass er hinterher noch vertrauenswürdiger wirkt, in seiner Position quasi so ein schöner Nebeneffekt. Aber genau die eigentliche Hauptmission war, ihn gläubig zu machen.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, das glaubst du. Also du glaubst, das war nämlich, ja, weil ich hatte das andersrum gesehen tatsächlich.
Ich glaube, das basiert auf dem, was wir hier sehen, dass es für die Instrumentalisierung von Bolter als wichtiger Entscheider, als wichtige Kraft hier in der Flotte der Galaktika wichtig ist, dass er sich zu deren Glauben bekennt. Über die genauen Gründe, warum die das als so wichtig empfinden, weil die denken, der eine Gott leitet alles und wir gehorchen dem einen Gott oder, ne, also da kann ich nichts sagen. Ich weiß ja, was da noch kommt. Über die genaue Motivation möchte ich mich jetzt nicht äußern. Aber es ist schon offenbar ihnen sehr, sehr wichtig. Sonst würde ja das nicht passieren, was da passiert. Nämlich, dass nach diesem Zerwürfnis über Glaubensfragen eben in dem Moment Hetzigs verschwindet und Shelley Godfrey auftaucht.
Ja, wir fragen uns übrigens auch alle, wohin ist Hetzigs verschwunden?
Tja.
Oder beziehungsweise Shelley Godfrey eigentlich ja verschwunden. Ich frage mich, ob die sich einfach also selber ausgelöscht hat sozusagen. Also die ist ja, die kann ja, also heimlich abgeholt worden ist die ja wohl nicht.
Nee.
Und ob die sich einfach umgebracht hat und aufgelöst, so weißt du, so mit Faeser, so pff.
Jetzt,
naja,
jetzt,
aber
genau, die haben ja quasi so ein Hub-Mind, also Hive-Mind, ne, so ein kollektives Gedächtnis, also ich frage mich halt,
nur
basierend
also
auf dem, was wir hier sehen, wiederum, so beginnt bei mir jetzt heute jeder dritte Satz, basierend auf dem, wie wir hier sehen, könnte es natürlich einfach sein, dass sie einfach, einfach in einen Torpedoschacht gestiegen ist und einfach sich selber rausgefeuert hat oder daraus.
Vielleicht, ja. Also ich finde auch alle, die Serie schon kennen, die werden wahrscheinlich sich denken, Mensch, die eiern da aber rum.
Nein.
Aber ich weiß es ja nicht. Es ist so, dass ich frage mich halt, wenn das Hauptgrund für diese Mission war, also diese Missionierung von Bolter, dann bleiben die Fragen übrig, die ich auch vorher schon hatte und die ich jetzt immer noch habe. Warum? Warum ist es so wichtig? Also erstmal, warum haben die Zylonen überhaupt so ein Glaubenssystem?
Mhm.
Also das sind doch eigentlich Maschinen in Anführungszeichen. Und woher kommt das Ganze? Also wie hat sich das entwickelt? Woher kommt das? Und so. Wer ist dieser Gott? Ist das tatsächlich ein Glaubenssystem mit einem nicht sichtbaren Gott oder ist das wirklich vielleicht auch ein Oberzylone, so eine Art Oberchef oder so? Das sind also Fragen. Dann die Frage aber auch, warum ist es so wichtig? Also was bringt es ihnen, dass Bolter glauben muss? Also was für einen Mehrwert bringt das?
Ja.
Bolter kann doch auch so funktionieren. Warum muss er dann also gläubig sein? Das ist die zweite Frage. Da knüpfen vielleicht auch so ein paar Sachen an. Und warum, wenn es ihnen so wichtig ist, und das sehen wir daran, also wie wichtig ihnen das ist, sehen wir daran, dass sie einfach die komplette Persona von Six verbrannt haben, dass sie die nicht mehr nutzen können, weil das Gesicht einfach bekannt ist. Und eventuell sogar, wir wissen ja jetzt nicht, ob die Six, die wir gesehen haben, also Godfrey, ob die jetzt überlebt hat oder nicht, aber wenn sie nicht überlebt haben sollte, nehmen sie ja auch in Kauf, dass sie dann auch noch einen Körper verlieren. Also sie haben ja nur 12, mittlerweile 8. Wenn dann also noch eine Six weniger wäre, wären es nur noch 7. Also die haben halt auch einfach wenig Ressource da, mit denen sie arbeiten können. Und dann einfach so eine Ressource für sowas zu verschenken, zeigt ja dann noch, wie viel
ich wollte gerade sagen, das sind schöne letzte Worte für diese Folge, all diese Gedanken und all diese Fragen, die ich dir natürlich jetzt nicht beantworten werde. Aber jetzt muss ich da doch nochmal nachhaken. Warum denkst du, haben die begrenzte Ressourcen, dass die tatsächlich, wenn die diesen Sixkörper entsorgen?
Aber wir wissen doch, es gibt nur 12
aber wir wissen, dass es ganz viele Sixes gibt.
Die aussehen wie Menschen.
Ja, aber wir wissen ja, dass es ganz viele Sixes gibt. Auf Caprica hängt ja auch noch eine rum und beobachtet die ganze Zeit.
Ja, das ist halt aber eine von den 12. Und irgendwann ist halt die Nummer 12 ist halt nicht viel. Wir wissen, wir hatten ja schon mal hochgerechnet, wir haben schon ein paar Zylonen verloren. Wir waren bei 8.
Es gibt nicht 12 humanoide Zylonen, es gibt 12 Modelle.
Ah, das habe ich total missverstanden.
Und die
gibt's, ich dachte,
ja mehrfach.
Es gibt nur 12 Stück insgesamt.
Entschuldige, aber wir beobachten hier seit 7 Folgen plus der Miniserie 2 Boomers, also 2 Sharons. Also,
ja, eben, 2 ja. von 12.
Ach, das meinst du? Nein, es gibt 12 Modelle.
Ah, dann, also ich bin, siehst du? Ich bin doch ein bisschen zu doof für die Serie.
Nee,
ich habe gedacht, 12 Stück.
Nein.
Ah,
es gibt 12.
Naja, gut, okay, dann nehme ich alles zurück, weil das war ja immer so mein das, ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet. Aber da waren wir uns, haben wir aneinander vorbeigeredet.
Sehr schön.
Ach ja, guck.
Ach so, kannst du auch
gut,
gehen.
Also dann hat sich das erledigt. Dann ist gut. Aber auf jeden Fall sind jetzt trotzdem alle Six verbrannt.
Es gibt 12 humanoide Zylonenmodelle, von denen wir bisher 4 kennen. Den PR-Typen, den angeblichen Waffenhändler. Wir kennen Six und wir kennen also 8. Das ist hier
okay, aber innerhalb dieser Modelle gibt es eine uns unbekannte große Zahl an Zylonen. Das heißt, es gibt nicht nur 12 Zylonen, die aussehen wie Menschen, sondern es gibt ganz
Richtig.
Viele Zylonen, die aussehen wie Menschen. Und die sehen dann aber aus wie eine von diesen 12 Modellen. Okay.
Theoretisch kann es irgendwo da draußen noch 100 oder 1000 weitere Sixes geben.
Okay, also ich habe das wirklich total missverstanden. Ah, okay.
Ich sage nicht, dass es die gibt. Ich gebe dir insofern recht, als dass ich auch denke, auch die Zylonen werden wahrscheinlich begrenzte Ressourcen haben. Ich glaube nicht, dass es bei denen so aussieht wie in der Matrix oder außerhalb der Matrix, wo irgendwie da wie nennt man das, Geburtskammern da irgendwie 10.000 Sixes noch rumhängen. Das nicht, das wäre nicht jetzt naheliegend, aber es kann natürlich noch diverse weitere geben. Dann machen die eine kaputt, dann bauen sie eben eine neue.
Ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, dass mir das jetzt erst klar wird, aber immerhin, gut, wir sind noch bei Folge 7, das passt noch.
Alright.
Das war ja dann jetzt eine unerwartete Erkenntnis am Ende. Ist doch ganz gut.
Ich finde das sehr gut. Ich glaube,
übrigens,
ich das
apropos
auch,
Anfang und Ende, die Folge war auch noch schön umrahmt von diesem Reinzoomen und Rauszoomen.
Ja,
fand ich auch noch irgendwie cool als Effekt.
Okay. Bevor wir sagen, womit das weitergeht, wo kann man dich sonst noch hören, liebe Brutmarie? Und nochmal hier zu deiner Beruhigung. Ich glaube, nichts von dem, was du gesagt hast, bezüglich der 12 Zylonen, Modelle, / Exemplare, Humanoiden, widerspricht, diese Erkenntnis widerspricht dem, was du in den vorherigen Folgen gesagt hast.
Ja, das passte. Deswegen haben wir auch die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Genau.
Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Dafür sind wir ja hier. Wo kann man dich sonst noch reden hören?
Mich kann man hören in Trekgasm, da reden wir über Star Trek und insbesondere über die neuen Serien und zum Beispiel auch bei Hot Pink, da gibt es jede Woche das Neueste von den Celebrities aus Hollywood. Und wo kann man dich noch hören, außer natürlich beim Bahnhofskino?
Ja, Bahnhofskino, Spielfilm und unterstützt uns gerne bei patreon.com/Bahnhofskino. Da gibt es eben auch jede Folge Bahnhofskino Galactica eine Woche vorab und vielleicht auch mal ein Special. Es gibt Bonusfolgen, also guckt gerne rein und einen Discord-Server, bei dem man auch gerne mit Brit-Marie und mir sporadisch über Bahnhofskino Galactica und Battlestar Galactica quatschen, diskutieren, chatten kann, wie auch immer. So. Nächstes Mal Flesh and Bone, Fleisch und Blut, die 8. reguläre Folge der 1. Staffel. Klingt martialisch.
Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Tschüss.
Struck a nerve, have I? Which I find rather impossible to believe. You think this is over? This is not over! You have not heard the last! No more Mr. Nice Guys!